Ich glaube, dass der größte Irrtum, den viele Menschen, aber vor allem junge Leute über Politik haben, ist ja, dass Politik sie nichts angehen würde. Und kaum etwas kann falscher sein. Niemand sieht meine Fragen. Also ich denke mir meine Fragen selber aus, das ist der Hauptteil meines Jobs.
Ist das ein Problem des ORF, dass hier manchmal gesagt wird, dass er linksgrün versifft oder so etwas wäre?
Tatsächlich wäre ich total froh, wenn sich mehr Leute bei uns bewerben würden, die nicht Publizistik oder Soziologie irgendwie studiert haben, sondern die Wirtschaft studiert haben, die Jus studiert haben. Es bewirbt sich nie jemand bei uns, der die Militärakademie gemacht hat. Finde ich total schade.
Am Ende der ZIP 2 hast du in manchen Fällen ein Kostüm an, eine kurze Hose, lässt dir Wasser über den Kopf.
Wenn ihr uns irgendwie jetzt hier zuschaut bei dem Podcast, dann habt ihr ziemlich sicher in der Geburtslotterie zumindest schon 5er mit Zusatzzahl irgendwie gemacht.
Rede, 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 Rede.
Hallo, mein Name ist Christoph Bartosch, ich bin 21 Jahre alt und arbeite beim ORF Salzburg. In diesem Podcast interviewe ich spannende Persönlichkeiten aus Österreich. Unser heutiger Gast... Er wurde am 19. August 1966 in Innsbruck geboren. Er ist heute 59 Jahre alt. Er war Schüler der Handelsakademie Innsbruck, studierte 40 Semester lang Politikwissenschaften in Wien und Innsbruck. Er war europäischer Journalist des Jahres, ist seit über 40 Jahren ORF-Journalist und begann im Landesstudio Tirol und ist seit über 20 Jahren Zeit im Bild 2 Moderator. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Dr. Armin Wolf.
Hallo, danke für die Einladung.
40 Semester Studium, das geht heute gar nicht mehr. Wie war denn das damals?
Das ging ja heute auch noch, man muss sich die Studiengebühr leisten können. Man muss dazu sagen, ich habe unmittelbar nach meiner schriftlichen Matura am Tag danach im ORF-Landesstudio begonnen und habe von da an also mit 18 hauptberuflich gearbeitet und habe nebenbei studiert, bin nach 2,5 Jahren nach Wien gewechselt, bin Außenpolitikredakteur geworden, war sehr, sehr viel in der Welt unterwegs. Das heißt, ich habe einfach in jedem Semester 1, 2, 3 Scheine gemacht auf der Uni und dann irgendwann beschlossen, jetzt schreibe ich Diplomarbeit und mache es fertig. Und weiß aber so interessant, also ich habe 29 Semester gebraucht bis zum Magister. Das hätte damals 8 Semester gedauert, wenn man es sehr schnell gemacht hätte. Und es war aber dann so interessant, dass ich beschlossen habe, noch eine Dissertation zu schreiben, also Doktoratsstudium zu machen. Das hätte 4 Semester gedauert und das hat bei mir dann nochmal 11 gedauert. Also statt insgesamt 12 waren es dann 40 bis zum Doktor, aber immerhin, ich habe es fertig gemacht.
Ist das in Österreich manchmal auch ein Zwang oder ein Druck, dass man dann doch ein Studium hat? Ist das etwas, was man in Österreich braucht?
Na, für manche Jobs auf jeden Fall. Also ganz viele Dinge gehen gar nicht ohne Studium. Also man kann nicht Anwältin werden oder Lehrer ohne Studium. In meinem Fall wäre es egal gewesen. Also für Journalismus gibt es ja überhaupt keine formale Voraussetzung. Es gibt ja ganz wenige Berufe, für die es keine Voraussetzung braucht. Im Prinzip 2, Politiker und Politikerin. Braucht überhaupt keine Voraussetzung, man muss nur volljährig sein, Staatsbürger oder Staatsbürgerin sein und man darf nicht allzu sehr vorbestraft sein, dann kann man Minister oder Ministerin oder Abgeordnete werden. Das ist auch sinnvoll so in einer Demokratie, also jeder und jede soll Politikerin werden können. Und was sehr Ähnliches gilt für Journalismus, in einer Demokratie mit Pressefreiheit soll jeder und jede Medien machen dürfen und deswegen braucht es dafür überhaupt keine Voraussetzung. Also man braucht nicht mal Matura, man muss nur jemanden finden, der einen entweder in einem Medium beschäftigt oder man kann auch heute ja selber ein Medium gründen, online ganz schnell und ganz einfach. Das heißt, ich habe tatsächlich jemanden gefunden, der mich gleich nach der Matura beschäftigt hat, nämlich das ORF-Landesstudio in Innsbruck. Und ich hätte kein Studium mehr gebraucht für den Job. Aber ich wollte ursprünglich eigentlich Uniprofessor werden. Ich habe im ORF-Landesstudio begonnen, um ein Studium zu finanzieren. Und hat mich immer geärgert, dass ich nicht fertig gemacht habe. Ich fand das Fach immer extrem interessant, Politikwissenschaft, und habe es deswegen fertig gemacht.
Der damalige Bundespräsidentschaftskandidat Marco Pogo oder Dominik Flassny, der hat einen Eignungstest für Politiker gefordert. Ist das etwas, was irgendwie der Politik manchmal helfen könnte?
Peter Filzmeier, bekannteste Politikwissenschaftler in Österreich, mit dem ich ja gemeinsam einen Podcast mache, zu dem Thema, sagt immer, es gibt einen Eignungstest für Politiker und Politikerinnen und der heißt Wahl. Wir gehen an sich davon aus, dass die Wählerinnen und Wähler entscheiden, ob Politiker und Politikerinnen geeignet sind oder nicht.
Seit über 40 Jahren auch Journalismus. Dabei wolltest du gar nicht Journalist werden, sondern eigentlich, man hat viel gefunden, Pfarrer, Lehrer oder sogar Old Shatterhand.
Pfarrer und Oldshatterhand waren frühe Berufswünsche, und zwar genau in der Reihenfolge. Also Pfarrer, glaube ich, wollte ich werden rund um meine Erstkommunion mit 7, weil ich unseren Pfarrer, der auch unser Religionslehrer war in der Schule, fand ich irgendwie eindrucksvoll. Und dass der da auf der Kanzel steht und predigt am Sonntag. Ich bin ja in Tirol aufgewachsen in den 70er und 80er Jahren, da ging man auch regelmäßig in die Kirche. Und ich fand das super, dass der da jeden Sonntag auf der Kanzel steht und predigt und alle hören zu. fand ich lustig. Das Problem ist, um Pfarrer zu werden, wäre mehr Glaube wahrscheinlich hilfreich gewesen. Also das war dann sehr schnell weg. Dann wollte ich tatsächlich Old Shatterhand werden. Also ich bin de facto mit Karl May Büchern aufgewachsen. Die können sich junge Menschen heute nicht mehr erinnern. Aber als ich ein Kind war, waren die noch recht populär. Also das waren diese Wildwest-Geschichten.
Und mit Winnetou und Old Shatterhand.
Und ich wollte nie Winnetou sein, sondern Old Shatterhand. War mir aber auch relativ bald klar, dass ich kein berühmter Westmann mehr werden werde in den 80er oder 90er Jahren des 20. Jahrhunderts. Dann wollte ich lange Lehrer werden. Das war tatsächlich der Plan bis ganz knapp vor der Matura. Also ich bin in eine Handelsakademie gegangen und wollte tatsächlich an der Hack Lehrer werden, also Wirtschaftsfächer unterrichten, BWL, Buchhaltung, Volkswirtschaft. Und dann gab es einen Tag der offenen Tür, kurz vor meiner Matura an der Uni Innsbruck, wo man sich einfach verschiedene Lehrveranstaltungen anschauen konnte. Und da war ich dort und habe mir eine Veranstaltung in Wirtschaftspädagogik angeschaut. Das musste man studieren für diese Fächer. Und das war super interessant. Und im Hörsaal daneben gab es noch eine Vorlesung von Anton Pelinka. Und Anton Pelinka war damals das, was jetzt Peter Filzmaier ist, der mit Abstand berühmteste Politikwissenschaftler in Österreich, also eigentlich überhaupt der einzige, den man kannte, war ständig im Fernsehen, hat sogar eine berühmte Fernsehsendung moderiert gelegentlich. Also den kannte ich, weil ich mich für Politik interessiert habe und habe mir diese Vorlesung angehört. Und die war so wahnsinnig spannend, dass ich mir gedacht habe, das ist ja noch viel interessanter als Wirtschaftspädagogik und das studiere ich. Die Frage ist allerdings, was macht man dann beruflich? Bei Wirtschaftspädagogik war klar, ich war Lehrer, aber was macht man mit Politikwissenschaft? Und andererseits, ich muss mir mein Studium eh selber finanzieren, dann kann ich studieren, was ich will. Und da mir kein anderer Beruf eingefallen ist, habe ich damals im Hörsaal beschlossen, ich werde der Nachfolger von Anton Pelinka. Also ich werde Professor für Politikwissenschaft. Und das war der Plan. Und im ORF-Landesstudio habe ich nur begonnen, um ein Studium zu finanzieren. Und dann habe ich sehr schnell mehr gearbeitet und immer weniger studiert und sehr langsam studiert. Also bin dann nicht Professor für Politikwissenschaft geworden, sondern letztlich im ORF geblieben.
Du hast es schon erwähnt, du bist in Innsbruck aufgewachsen. Wir haben hier ein Foto mitgebracht. Aus deiner Kindheit, ja, hier einmal mit dem Duplo-Kasten. Wie war denn die Kindheit in Tirol?
Meine Kindheit in Tirol war insofern ein bisschen untypisch, als sich ja in Ostösterreich die meisten Menschen, wenn man sagt, man ist in Tirol aufgewachsen, vorstellen, man ist in einer Almhütte oder in einem schönen Bauernhof aufgewachsen oder irgendwo so wie der Bergdoktor arbeitet. Ich bin aber in Innsbruck aufgewachsen, im Olympischen Dorf. Das ist gebaut worden in den 60er Jahren, zuerst für die ersten Olympischen Winterspiele 1964 und dann ein zweiter Teil 1976 für die Olympischen Spiele. Und das waren Hochhäuser mit vielen Sozialwohnungen drinnen. Innsbruck war damals eine sehr expandierende Stadt mit großer Wohnungsnot und in diesen Stadtteil sind ganz viele junge Familien mit kleinen Kindern eingezogen und mein Vater ist dort Hausmeister geworden. Der war vorher Fernfahrer, also Lastwagenfahrer und meine Eltern hatten keine Wohnung, weil es eine extreme Wohnungsnot in Innsbruck gab und wir haben bei meinen Großeltern gewohnt und wie ich 3 war, sind wir eben ins Olympische Dorf übersiedelt. Und das war jetzt nicht sozusagen die klassische Tiroler Kindheit, wo man quasi neben der Skipisten irgendwie aufwächst, sondern ich bin nicht anders aufgewachsen als in Wien in einem Gemeindebau de facto. Und mein Vater war dort der Hausmeister und das war ein großer Nachteil, weil wir Hausmeisterkinder, meine Schwester und ich, wir mussten immer brav sein. Also wir durften, es war verboten, zum Beispiel die Grünflächen zu betreten, standen überall Schilder. Hat sich kein einziges Kind dran gehalten, außer meine Schwester und ich, weil wir die Kinder vom Hausmeister waren und unser Vater da sehr darauf geschaut hat, dass wir keine Dinge tun, die dort verboten sind. Und meine Mutter war Hausfrau, bis ich, glaube ich, 14 war oder so und hat dann in einer Trafik gearbeitet als Verkäuferin.
Weil das dein Vater auch nicht wollte, dass sie arbeitet.
Genau, das war in den 60er und 70er Jahren tatsächlich noch sehr üblich, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber bis Mitte der 70er Jahre durften das die Männer sogar gesetzlich bestimmen. Also die Frauen, Ehefrauen mussten ihre Männer fragen, ob sie arbeiten dürfen oder nicht. Und viele Männer haben das damals verboten oder wollten das nicht, weil sie gefunden haben, das ist schlecht, was sind für ihr Image oder ihren Beruf, wenn sie nicht die Familie erhalten können und wenn die Frau arbeiten gehen muss. Alles heute ziemlich unvorstellbar. Also da merkt man, da hat sich tatsächlich in den letzten 40, 50 Jahren Gott sei Dank schon viel gesellschaftlich getan.
Wie hat sich denn das O-Dorf, dieses olympische Dorf, verändert? Du warst vor ein paar Jahren einmal für die ZIP2 dort und hast dir das angeschaut. Dort leben jetzt, sagen wir mal, schon andere Familien, als es zu deiner Zeit war.
Es hat sich total verändert und es ist wirklich sehr interessant. Also damals waren es eben junge Innsbrucker Familien mit kleinen Kindern. In jeder Familie gab es 2, 3, manchmal 4 Kinder. In der Wohnung uns gegenüber gab es 6 Kinder. Es war ein klassisches Arbeiterviertel, war, glaube ich, das einzige Viertel oder der einzige Bezirk in ganz Tirol, der immer ganz stabil eine SPÖ-Mehrheit bei Wahlen hatte, was in Tirol sehr ungewöhnlich war in den 70er und 80er Jahren. Und es war der jüngste Stadtteil von Innsbruck, weil eben lauter junge Familien dorthin gekommen sind, weil die Wohnungen relativ groß und günstig waren. Und als ich vor ein paar Jahren dort war, für eine Serie, die wir gemacht haben, wo wir ZIP2-Reporter und Reporterinnen zurückgeschickt haben in ihre Heimatorte, um zu schauen, wie die sich verändert haben, fand ich es wahnsinnig interessant. Es ist mittlerweile der älteste Stadtteil von Innsbruck. Also all die Menschen, die eingezogen sind damals in den 60er und 70er Jahren, die wohnen noch immer dort, solange sie noch leben. Die Kinder sind aber alle weggezogen und in die frei gewordenen Wohnungen, wo Menschen rausgestorben sind, wurden lauter migrantische Familien eingesiedelt von der Stadt, weil es eben Sozialwohnungen sind günstige und das sind Familien, die noch mehr Kinder haben. Die Wohnungen sind relativ groß, noch immer günstig. Und jetzt wohnen dort sehr, sehr viele migrantische Familien neben sehr alten Tirolerinnen und Tirolern, die seit 50, 60 Jahren irgendwie dort wohnen.
Ein großes Konfliktpotenzial.
Und das ist zumindest irgendwie nicht ganz einfach. Ja, und es gab einen großen Supermarkt dort, der direkt neben unserem Haus war, wie ich ein Kind war. Der wurde weggerissen. Dort ist jetzt ein Altersheim. Niemand hätte dort ein Altersheim gebraucht vor 50 Jahren, weil es hat im ganzen Stadtteil niemand gewohnt, der älter als 40 war. Also das hat sich wirklich extrem verändert, fand ich sehr, sehr interessant. Ist auch heute keine SPÖ-Hochburg mehr, sondern bei Wahlen eine FPÖ-Hochburg.
Jetzt war es dann so, dass du dann weitergegangen bist und dich auch politisch engagiert hast. Du warst damals bei der UHS und bei der JVP, eine Vorfeld- oder 2 Vorfeldorganisationen der ÖVP, 2 Jugendorganisationen. Inwieweit hängt dir dieses Engagement bis heute nach?
Das hängt mir auf eine Weise nach. Ich habe dort wahnsinnig viel gelernt, was für meinen Job wahnsinnig wichtig ist. Also ich habe mich sehr für Politik interessiert, sehr früh, so mit 13, 14. Meine Oma, die eine verarmte Wiener Bürgerstochter war, die am Ende des Zweiten Weltkriegs vor den Russen nach Tirol geflüchtet ist mit ihren Kindern und überhaupt kein Geld mehr hatte, aber eine sehr großbürgerliche Erziehung in Wien hatte, eine große Bibliothek hatte und ein Spiegelabonnement ab den frühen 50er Jahren. Bei der habe ich immer den Spiegel gelesen und sie hatte ein Weltwoche-Abo, die damals noch eine wirklich tolle Schweizer Zeitung war. Und habe mich für Journalismus und für Politik interessiert, schon sehr früh. Meine Eltern waren beide politisch engagiert. Mein Vater war Betriebsrat in dieser Wohnbaugesellschaft, wo er eben Hausmeister war. Da war er der Betriebsratsobmann viele, viele Jahre lang und in der christlichen Gewerkschaft engagiert. Und meine Mutter war in der ÖVP-Frauenbewegung, so eine ganz kleine Funktionärin. Das waren nur ein paar Frauen da im Olympischen Dorf. Und es gab in Tirol in den 80er Jahren, gab es de facto nur die ÖVP. Also die hatte im Landtag eine Zweidrittelmehrheit. Und ich habe überhaupt niemanden gekannt, der, also Kommunisten, glaube ich, haben einfach nicht existiert in Tirol, ja. Und Sozialdemokraten gab es wirklich wenige. Und ich habe mich für Politik interessiert und meine Eltern haben mich dann irgendwann einmal mitgenommen, weil ich das wollte, zu so einer Bezirkssitzung. Und ich fand das irgendwie lustig. Und mein bester Schulfreund hat mich mitgenommen zur Union höherer Schüler, die jetzt Schülerunion heißt. Das war eben die ÖVP-Schülerorganisation. Und ich fand das wahnsinnig interessant. Ich habe da eine Schülerzeitung gegründet, habe über die Schülerunion ein paar Schülerzeitungsseminare in Wien besucht. Waren total interessante Leute. Also ich habe damals Hans Rauscher kennengelernt, noch heute der wohl wichtigste Kommentator im Land beim Standard. Damals war er beim Kurier. Der hat uns damals erklärt, wie man Kommentare schreibt. Da war ich 16. Und ich habe jedes zweite Wochenende auf irgendeinem Seminar verbracht in Wien, habe extrem viel gelernt, habe auch gelernt in diesen ganz kleinen Ortsgruppensitzungen, wie Politik auf eine gewisse Weise auch funktioniert, auch wie Parteifunktionäre Politik sehen. Also damals war ja noch Bruno Kreisky Bundeskanzler, am Anfang noch mit einer absoluten Mehrheit, also der rote Kanzler. Es gab Kardinal König, der bei, also der war der Wiener Erzbischof und der war sehr umstritten bei Konservativen, weil er hat eine Aussöhnung zwischen der katholischen Kirche und der SPÖ betrieben, während ja früher die katholische Kirche sehr ÖVP nahe war. Und ich habe einfach mitgekriegt, wie redet man in einer Parteiorganisation über andere Parteien oder über so Leute wie den Kreisky oder Leute wie den König. Und ich habe heute noch das Gefühl, obwohl es 40 Jahre her ist oder 50 Jahre fast her ist, habe heute noch das Gefühl, dass ich ziemlich gut verstehe, wie die ÖVP zum Beispiel intern funktioniert.
Wie funktioniert sie denn?
Ist jetzt, glaube ich, ein bisschen irgendwie zu kompliziert, aber wie eben so eine Parteiorganisation intern funktioniert, speziell die ÖVP, aber eben auch Parteiorganisationen generell, wie der Blick aus einer Organisation nach außen ist. Ja, auch wie wir in der Schülerorganisation wahrgenommen haben, zum Beispiel die SPÖ-Schülerorganisation, die AKS, wie geht man um mit Vorschlägen, die die anderen haben, wo man das Gefühl hat, die darf man gar nicht gut finden, weil die kommen halt von den anderen und so. Ja. Also von dem her war es extrem lehrreich. Und dann sind zwei Dinge passiert. Zum einen habe ich angefangen, Politikwissenschaft zu studieren auf einem ziemlich linken Institut, also das Politikinstitut an der Anton Behlinger in Innsbruck, war in den 80er Jahren wahrscheinlich ziemlich eine der linkesten Veranstaltungen politisch, die es gab in Tirol. Und zum Zweiten bin ich eben Journalist geworden und habe sehr schnell beschlossen, man kann nicht über die Sportart berichten und gleichzeitig Mitglied bei einem Team sein, das geht nicht. Und bin aus allem ausgetreten, weil ich fand, das geht nicht. Und habe mich natürlich auch politisch weiterentwickelt, bin mit 21 nach Wien übersiedelt, bin Außenpolitikredakteur geworden, habe natürlich einen völlig anderen Blick auf die Welt heute, als ich ihn mit 17 oder 18 hatte.
Aber inwieweit hat sich das doch irgendwie verändert? Warum ist der Weg in die Politik für dich damals nichts gewesen, sondern der Weg in den Journalismus?
Weil ich sehr schnell das Gefühl hatte, dass ich Politik beobachten interessanter finde und wahrscheinlich auch besser kann als Politik machen. Also die erste Idee war ja, Politik zu beobachten als Wissenschaftler, eben als Politikwissenschaftler, Politik zu analysieren, und dann war ich plötzlich Journalist und habe Politik journalistisch beobachtet, und ich glaube, da bin ich talentierter.
Wir haben für diese Folge Kontakt gehabt mit einer alten Schule in Innsbruck und haben da ein paar Fragen bekommen von Schülerinnen und Schülern, und ich würde da eine Frage von der Magdalena einmal vorspielen.
Hallo, mein Name ist Magdalena Vogelsberger, ich besuche die Handelsakademie Innsbruck, bin 18 Jahre alt, und meine Frage ist, wer oder was Sie am meisten in Ihrer journalistischen Laufbahn geprägt hat?
Da haben mich ein paar Menschen sehr geprägt, von denen ich einfach extrem viel lernen durfte. In Wien war mein erster Ressortleiter, der mich auch hierher geholt hat, Roland Machatschke. Der war viele, viele, viele Jahre oder Jahrzehnte Außenpolitik-Ressortchef im ORF Radio. Ein fantastischer Journalist, der das selber gelernt hat bei der BBC in den 60er Jahren und der mir eigentlich Journalismus beigebracht hat. Dann war ich im ORF-Büro Washington ein Jahr lang, Anfang der 90er Jahre, gemeinsam mit Franz Kössler und Raimund Löw, zwei der besten Außenpolitikjournalisten, die der ORF hier hatte, beide natürlich auch schon lange jetzt in Pension. Beide sehr links. Raimund Löw war in seiner Jugend quasi der Chefideologe der Trotzkisten in Österreich in den 60er Jahren, der Franz Kössler.
Bitte? Was war das genau?
Die Trotzkisten waren irgendwie quasi eine kommunistische Fraktion, also eine kleine Splittergruppe, eine sehr linke, antistalinistische, anti-Ostblock, aber sehr linke marxistische Fraktion. Zu der gehört haben auch der Peter Pilz mal, den man heute noch kennt, den früheren grünen Politiker, oder andere Journalisten, die mittlerweile natürlich auch schon alle älter sind. Und der Raimund war in seiner Jugend quasi der Chefideologe dort. Wahnsinnig belesen, wahnsinnig gescheit. Und der Franz Kössler hat begonnen in Italien bei einer berühmten kommunistischen Tageszeitung, bei Il Manifesto, bevor er nach Österreich zum ORF gekommen sind. Also beide aus einer sehr linken Tradition kommend, und was Menschen mit dieser Vergangenheit haben, ist, dass sie oft extrem belesen sind und einen sehr, sehr analytischen Zugang zur Politik haben. Und ich habe eigentlich erst von den beiden in diesem Jahr in Washington gelernt, wie man Politik wirklich analysiert. War extrem lehrreich. Und dann bin ich zurück nach Wien, war noch kurz beim Radio und bin dann zum Fernsehen gewechselt, eben schon zur ZIP2 als Reporter, obwohl ich nie fürs Fernsehen arbeiten wollte. Mich hat das Medium Fernsehen nie interessiert. Aber ich habe das Angebot gekriegt, dorthin zu gehen von Johannes Fischer, legendärer Fernsehjournalist, den ich kannte aus dem Fernsehen als Jugendlicher, weil er den damaligen Inlandsreport moderiert hat, die Sendung, die heute Report heißt. Und er war eigentlich der berühmteste Interviewer im Fernsehen damals. Und er war im Radio, wo ich gearbeitet habe, eine Legende quasi im Funkhaus in Wien, weil er dort in den 70er Jahren ein ganz junger Innenpolitik-Ressortleiter war. Und die haben dort 10 Jahre später noch Geschichten erzählt, wie Hannes Fischer am Ende eines Arbeitstages noch ein Aufnahmegerät, die ja damals viel größer waren, alles komplizierter, zusammengepackt hat, dann den ganzen Abend durch irgendwelche Wiener Innenstadtlokale gestreift ist, bis er irgendwo einen Politiker gefunden hat, den hat er dann um 10 am Abend noch interviewt, ist dann um Mitternacht zurückgefahren ins Funkhaus, hat fürs Morgenschalal noch ein Exklusivinterview zusammengebastelt. Also der war eine wirklich legendäre Figur und der hat mir das Angebot gemacht, damals zur ZIP2 zu kommen. Und ich habe mir gedacht, von dem kann man sicher extrem viel lernen. Und praktisch alles, was ich über Fernsehen gelernt habe, habe ich von Johannes Fischer gelernt, ein wirklich grandioser Lehrmeister. Und einen Menschen gab es noch, der sehr wichtig für mich ist oder war, Barbara Kudenhove-Kalergi, heute schon 94 Jahre alt, eine legendäre österreichische Osteuropa-Korrespondentin, gebürtige Pragerin, die am Ende des Zweiten Weltkriegs nach Österreich vertrieben wurde und Journalistin geworden ist, sich unfassbar gut auskennt. Und ich bin 1989 als 23-Jähriger ganz zufällig nach Prag geschickt worden, quasi in die damals beginnende Revolution. Barbara Kudenhove war schon dort, war eine wirklich berühmte Journalistin damals, hat mich unendlich nett dort aufgenommen, hat mir alles gezeigt. Ich konnte kein Wort Tschechisch, ich war noch nie vorher in Prag. Die ist eine wirklich fantastische Frau, die mich extrem beeindruckt bis heute.
Ist es ein Problem des ORF, dass hier manchmal gesagt wird, dass er linksgrün versifft oder so etwas wäre? Wenn du jetzt sagst, dass die zwei Journalisten aus eher einem kommunistischen Background in den ORF gekommen sind, dass hier doch ein anderes oder ein nicht so bürgerliches Milieu zusammenkommt?
Naja, und ich bin aus der jungen ÖVP gekommen. Also der ORF hat ungefähr 4000 Mitarbeiter und ich bin halt zufällig mit zwei früheren Kommunisten, die in ihrer Jugend mit 20 als sehr links waren, im Büro in Washington gesessen. Also es ist jetzt nicht so, dass im ORF, wenn man auf den Gängen spazieren geht, die Leute mit den roten Fahnen und mit Hammer und Sichel begegnen in der Kantine, statt mit Messer und Gabel. Also ein völliger Unsinn. Also es gab ganz sicher, als ich begonnen habe im ORF, im Landesstudio sowieso, also ich hätte jetzt keine Erinnerung daran, dass mir im Landesstudio jemand begegnet wäre in Tirol in den 80ern, der besonders links gewesen wäre. Also wenn ich wetten müsste, hatte dort sicher auch die ÖVP eher eine Zweidrittelmehrheit bei Wahlen. Und es war ganz sicher auch in Wien, als ich da hingekommen bin, anders, ein wirklicher Unsinn. Generell wählen Journalistinnen und Journalisten in nationalen Medien eher links. Das hat aber damit zu tun, welche Leute Journalisten und Journalistinnen werden. Wenn jemand an der Montanuniversität Leoben studiert, wo, glaube ich, die freiheitlichen Studenten ihre größte Hochburg in Österreich haben, die Leute gehen eher nicht in den Journalismus, sondern die werden Erdölingenieure oder Bergbauingenieure, deswegen studieren sie in Leoben. Menschen, die an der WU oder am Juridikum studieren, wo die AG, also die ÖVP-Studentenorganisation, eine Mehrheit hat, die werden tendenziell Rechtsanwälte oder Manager und Managerinnen und nicht Journalisten und Journalistinnen. Die meisten Menschen im Journalismus haben so Dinge studiert wie Politikwissenschaft oder Geschichte oder Soziologie oder Publizistik. Und wenn man sich an diesen Instituten die Wahlergebnisse bei Hochschullehrerschaftswahlen anschaut, dann gewinnen dort halt eher linke Fraktionen. Das heißt, tendenziell sind so wie in anderen Berufen, die aus dem Milieu kommen, sind Journalistinnen und Journalisten in nationalen Medien wahrscheinlich politisch eher links. Heißt jetzt, glaube ich, nicht viel. Weil ein ganz wesentlicher Punkt im Journalismus ist, dass ich in meiner Arbeit von meinen politischen Ansichten abstrahieren kann. Was übrigens auch für jeden Lehrer und jede Lehrerin in der Schule gilt. Also wo mich auch nicht interessiert, was die wählen, sondern die sollen die Schüler und Schülerinnen irgendwie ordentlich unterrichten, und quasi objektiv, was immer dieses Wort heißt, aber jedenfalls weltanschaulich neutral. Also ich möchte auch von der Geschichtelehrerin nicht politisch indoktriniert werden und ich möchte vom BWL-Lehrer nicht politisch indoktriniert werden. Und es gilt ja für ganz, ganz viele Berufe. Und Polizisten und Polizistinnen wählen bei Personalvertretungswahlen mit einer großen, großen, großen Mehrheit rechts und niemand diskutiert irgendwie groß drüber und hat das Gefühl, wenn er auf der Straße ein Strafmandat kriegt, irgendwie kriegt er das, weil der Polizist möglicherweise die Freiheitliche Gewerkschaft gewählt hat. Also völlig absurde Diskussion.
Müsste sich das trotzdem verändern? Wie denn, wer denn in den Journalismus kommt, wie Bewerbungsverfahren aufgebaut sind? Es gab früher mal Vorschriften, dass man erst beim Studium auch ein Praktikum bekommt. Das hat sich in den letzten Jahren etwas verändert, zumindest auch im ORF, dass man auch ohne Studium Praktika oder einen Job bekommen kann. Muss sich da an der Bewerbung oder an der Personalentwicklung etwas ändern?
Das war eine Phase mit dem Studium und ich bin sehr froh, dass diese Phase wieder vorbei ist. Also ich wäre ja nie in den ORF gekommen, sonst ich habe wirklich am Tag nach meiner Matura begonnen, bevor ich die Uni überhaupt von Ihnen gesehen hatte. Und ich finde es ganz falsch, nur Leute mit Studium zu nehmen. Und Gott sei Dank gibt's diesen Unsinn jetzt nicht mehr. Tatsächlich wäre ich total froh, wenn sich mehr Leute bei uns bewerben würden, die nicht Publizistik oder Soziologie irgendwie studiert haben, sondern die Wirtschaft studiert haben, die Jus studiert haben. Es bewirbt sich nie jemand bei uns, der die Militärakademie gemacht hat. Finde ich total schade. Also natürlich, also Teams sind grundsätzlich besser und das gilt für Redaktionen, glaube ich, noch mehr, je diverser sie sind. Wir haben es jetzt endlich hingekriegt, irgendwie zwischen Männern und Frauen. Mittlerweile ist Journalismus ja ein eher weiblicher Beruf geworden. Als ich begonnen habe, gab es im Landesstudio in Tirol im aktuellen Dienst genau eine Redakteurin. Alle anderen waren Männer. Als ich in Wien ins Außenpolitikressort gekommen bin, gab es eine Redakteurin. Alle anderen waren Männer. In der Mittagsjournalredaktion gab es eine Moderatorin. Alle anderen waren Männer. Also es war wirklich, alle Chefs waren sowieso Männer. Das hat sich total verändert in den letzten Jahren. Die allerobersten Chefs, da gibt es noch eine Überzahl von Männern. In den Redaktionen gibt es heute mehr Frauen. Das ist schon mal super. Da sind wir viel diverser geworden. Wir sind noch zu wenig divers, was migrantische Herkunft betrifft. Das hat auch damit zu tun, dass aus migrantischen Milieus viele Menschen eben in andere Berufe irgendwie auch gehen, überhaupt schon weniger maturiert und weniger studiert wird. Irgendwie. Und dann gehen die Leute tendenziell auch eher in Berufe, wo man Geld verdienen kann. Das ist im Journalismus halt nicht mehr so. Da müssten wir aufholen. Also ich glaube, wir müssten da mehr die Bevölkerung repräsentieren. Es ist einfach ein Viertel bis ein Drittel des Landes, je nach Gegend. Wir haben Menschen Migrationsgeschichte. In den Redaktionen sind es noch viel zu wenige im Vergleich dazu, weil es da einfach Perspektiven auch braucht. Und wir sind sozial zu wenig divers. Gerade deswegen, weil man heute im Journalismus nicht mehr viel Geld verdient. Das war früher anders. Früher war Journalismus ein Aufsteigerberuf. Also mein Vater war Hausmeister, wie gesagt. Ich bin heute der bestbezahlte Journalist im ORF. Also ich konnte wirklich so durch den Beruf sozial aufsteigen und ich habe als sehr fleißiger, freier Mitarbeiter mit 20 im Landesstudio doppelt so viel verdient wie mein Vater. Ja. Das ist heute nicht mehr so. Also Journalismus ist in einer tiefen ökonomischen Krise und deswegen ist es kein Beruf, in dem man wohlhabend wird. Und da haben wir einfach ein Problem. Also es sind tendenziell eher Menschen, die aus Akademiker und Bürgerfamilien kommen und die eben an der Uni Geisteswissenschaften studiert haben, die in den Journalismus gehen. Und ich glaube, es würde uns gut tun, wenn wir da breiter wären und wenn auch Leute mit ganz anderen Biografien in den Journalismus kämen. Die bewerben sich leider nicht oder sehr, sehr selten. Und ich finde das ganz, ganz schade.
Wenn wir jetzt nochmal zur Frage zurückgehen, ein prägender Moment für viele war sicher, ist auch auf YouTube ein Hit, das Interview mit Wladimir Putin, damals 2018, glaube ich, war das. Wie nervös ist man denn vor so einem Interview?
Also ich bin normalerweise vor Interviews gar nicht nervös, weil ich habe, seit ich die ZIP2 moderiere, und das mache ich schon sehr lange, über 3000 Interviews geführt. Und wenn ich da noch nervös wäre, würde ich was anderes machen und wäre mir zu stressig. Da war ich schon nervös. Ehrlich gesagt, ganz ehrlich zu sein, ich hatte, das ist ein bisschen unprofessionell, eigentlich gehofft, dass das Interview nicht zustande kommt. Es war ein paar Tage lang ungewiss, ob es zustande kommt oder nicht. Und ich wusste, dass Wladimir Putin unfassbar schwer zu interviewen ist und es gibt furchtbare Beispiele von Interviews sehr berühmter internationaler Journalisten und Journalistinnen mit Putin, in denen er die wie dumme Schulkinder dastehen lässt. Er macht sich einen großen Spaß daraus, Interviewer bloßzustellen. Er ist unendlich schwer zu interviewen.
Stellt viele rhetorische Fragen.
Er fragt zurück die ganze Zeit Dinge, die du eigentlich nicht wissen kannst und sagt dann, das wissen sie also nicht. Ja, wenn dir das dreimal passiert im Interview, denkt sich die Hälfte der Zuseher, warum darf der Dolm überhaupt da sitzen und den russischen Präsidenten interviewen. Also ich wusste, dass die Chance, sich hier zu blamieren, dramatisch größer ist, als viel zu gewinnen. Und darum habe ich mir gedacht, wenn das nicht zustande kommt, werde ich nicht dafür berühmt werden, dass ich kein Wladimir Putin-Interview gemacht habe, weil die allermeisten Menschen haben noch und Journalisten haben nie ein Wladimir Putin-Interview gemacht. Aber ich könnte dafür berüchtigt werden, dass mich Wladimir Putin wie einen Schulbuben hat aussehen lassen. Und insofern war ich in dem Fall irgendwie schon nervös. Es ist Gott sei Dank gut gegangen.
Du hast damals gesagt danach, du warst etwas enttäuscht, dass er jetzt keine große Botschaft dabei von sich gegeben hat. Wie siehst du das heute?
Im ersten Moment war ich enttäuscht, weil ich mir dachte, also das war so, der ORF hat 20 Jahre lang probiert, ein Wladimir Putin-Interview zu kriegen, ab dem er das erste Mal Ministerpräsident geworden ist, und wir haben nie eins bekommen. Und vor dem Staatsbesuch, den er 2018 in Österreich gemacht hat, gab es einen Anruf bei unserem Korrespondentenbüro in Moskau. Vor dem Besuch würde der Präsident vielleicht dem ORF ein Interview geben, und dann war es ihm ein paar Tage unklar. Und ich habe mir gedacht, okay, der will was sagen, weil warum gibt er das Interview sonst? Der will irgendeine Botschaft drüber bringen, die er halt vermitteln will über dieses Interview, entweder an Österreich oder, damals gab es auch Debatten um die Krim und um die Ukraine, um den Syrienkrieg, irgendwie damals, wo Russland sehr involviert war. Also ich dachte, irgendwas will der loswerden. Und da kam aber nichts. Also er hat jetzt nichts gesagt, was besonders neu war, und da war ich unmittelbar nach dem Interview eigentlich enttäuscht. Und als wir das Interview, das haben wir in Moskau gemacht, im Kreml, und als wir das Interview dann 2 Tage später in Wien geschnitten haben, habe ich im Schneideraum schon gemerkt, nö, das ist schon sehr interessant geworden und war sehr spannend, und wir haben es ja dann im Hauptabend gesendet, das hatte mehr als 1 Million Zuseher und ist letztlich von der New York Times bis zur Washington Post bis zum Guardian gelobt worden, und ich war dann eigentlich recht happy mit dem Interview.
Redet man davor mit Wladimir Putin oder danach, oder ist er dann gleich weg, oder hat man dann eine Chance, noch ein informelles Gespräch zu führen?
Davor begrüßt man sich nur, das macht Wladimir Putin auf Deutsch, der spricht ja exzellent Deutsch, war ja Geheimagent in der DDR und spricht wirklich fließend Deutsch, gibt aber keine Interviews auf Deutsch, machen internationale Politiker nie, die geben im Normalfall Interviews nur in ihrer Landessprache oder maximal in Englisch.
Macht es auch einfacher, weil er hört die Frage, muss nicht reagieren.
Für ihn ist es einfach, weil ich habe ihn logischerweise irgendwie auf Deutsch gefragt, er hat die Frage sofort verstanden, hat trotzdem auf die Übersetzung im Ohr gewartet, also er hatte immer so 3 Sekunden auch noch Zeit zum Überlegen. Ich kann leider kein Russisch, ich war wirklich auf die Übersetzung angewiesen, wobei er hat fantastische Simultandolmetscher. Und also davor gibt es irgendwie nur die Begrüßung, die macht er auf Deutsch, und danach waren es noch 3 Minuten, da hat er halt jedem die Hand geschüttelt vom Team, der da war. Aber es war jetzt nicht so, dass man danach noch eine halbe Stunde informell zusammensitzt und off the record bespricht, wie es wirklich ist in der Weltpolitik. Das nicht.
Wenn wir einen ganz kurzen Steckbrief mit dir machen könnten, das ist eine kurze Frage und wenn möglich eine kurze Antwort. Was ist denn das Erste, was du machst, wenn du in der Früh aufstehst? Was ist das Erste, was du in die Hand nimmst?
Um das Handy. Und schaut dort aber auf was Ungewöhnliches, glaube ich, das die meisten jungen Menschen nicht mehr kennen. Ich schaue auf die App des ORF Teletextes.
Das schnellste Medium heutzutage.
Ja, genau. Also. Wahnsinnig schnell, und man hat in 6 Schlagzeilen, weiß man, ob die Welt noch steht.
Was ist denn dein Lieblingssport?
Ich betreibe keinen Sport, aber das bisschen Sport, das ich nicht betreibe, ist, wir haben ein Haus am Land und in der Scheune steht ein Tischtennistisch.
Hast du eigentlich einen Tiroler Dialekt? Man hört den jetzt nicht unbedingt, oder ist der in Wien wegtrainiert worden?
Ich könnte es noch.
Was wäre denn so ein Lieblingswort im Tiroler Dialekt?
Ich habe kein Tiroler Lieblingswort. Also, aber ich könnte es noch. Ich habe, solange meine Oma noch gelebt hat, zu der ich eine sehr enge Beziehung hatte und die deutlich länger gelebt hat als meine Eltern, mit meiner Oma habe ich noch tirolerisch geredet, aber sonst baue ich es nicht mehr.
Was ist denn dein Lieblingssong oder Lieblingslied? Hast du so etwas?
Ich habe ein Lieblingsmusikstück, das ist das Köln-Konzert von Keith Jarrett. Kann ich jedem und jeder total empfehlen. Unfassbar schönes Stück Musik.
Was ist denn die berühmteste Person, die du im Handy eingespeichert hast?
Ich habe praktisch alle bekannten österreichischen Politiker und Politikerinnen der letzten 30 Jahre im Handy eingespeichert. Igor Levit, der Pianist.
Hat man dann noch Kontakt zu alten Politikern, wenn sie nicht mehr aktiv sind?
Schon gelegentlich, ja. Sind ja interessante Ausgangspersonen, ja.
Was war dein größter Fehler in deiner Karriere?
Was war der größte Fehler in meiner Karriere?
Es gab ja mal kurz die Überlegung, auch in einer Tageszeitung zu wechseln. Du hast es im Nachhinein gesagt, das war eigentlich gut, dass du es nicht gemacht hast. War das vielleicht ein Fehler, das nicht gemacht zu haben?
Nein, es war eben gut, das nicht gemacht. Das war die richtige Entscheidung. Also ich war wirklich ganz, ganz knapp davor, es zu machen. In einer Zeit, in der ich es im ORF gerade nicht so lustig fand. Und eine Zeitung, die ich sehr schätze. Und mit einem Herausgeber, den ich sehr schätze bis verehre. Und es war wirklich schon sehr knapp. Aber ich glaube, dann letztlich war die richtige Entscheidung, das weiterzumachen. Was ich jetzt mache. Was war ein Fehler? Es gibt 2 Dinge, über die ich mich bis heute ärgere, obwohl sie wahnsinnig lang her sind. In einem Interview habe ich mich mal wirklich blamiert, und das ärgert mich, obwohl es 20 Jahre her ist, mit Wolfgang Schüssel, der war 7 Jahre lang Bundeskanzler, von 2000 bis 2007 ÖVP-Bundeskanzler in dieser ersten sehr umstrittenen schwarz-blauen Koalition. Und damals hat Österreich Kampfflugzeuge gekauft, die Abfangjäger, die Eurofighter, die wir heute noch haben und die wir jetzt gerade ersetzen müssen, weil sie jetzt schon so alt sind. Und die waren sehr teuer und die waren deswegen extrem umstritten, weil das Bundesheer ja immer sehr wenig Geld hatte. Und vor allem wusste man, es gab mehrere Flugzeugtypen zur Auswahl und die Eurofighter waren die teuersten. Und bis heute weiß man nicht, warum wir ausgerechnet die teuersten Flugzeuge gekauft haben, trotz wenig Geld. Und ich habe in der Vorbereitung auf mein Interview herausgefunden, um wie viel teurer die Eurofighter waren als die anderen Flieger. Das wusste man damals noch nicht. Ich war total stolz auf diese Recherche und habe gewusst, okay, das wird der Kern meines Interviews. Und wir kommen so nach 2-3 Minuten eben zu dieser entscheidenden Frage. Und ich sage, Herr Bundeskanzler, das Bundesheer hat ja bekanntlich wenig Geld. Und jetzt haben wir die Eurofighter gekauft und jetzt stellt sich in meiner Recherche heraus, die schwedischen Gripen wären um 100% billiger gewesen als die Eurofighter. Warum haben wir trotzdem die Eurofighter gekauft? Und ich sehe, wie Wolfgang Schüssel, der sehr eloquent war und sehr schnell im Kopf, wie es bei dem in den Augen blitzt vor Freude, wie er ganz leicht den Mund zu einem Lächeln verzieht und dann ganz cool sagt, Herr Wolf, wenn die Gripen um 100% billiger gewesen wären als die Eurofighter, dann hätten wir selbstverständlich die Gripen genommen, weil dann wären sie gratis gewesen. Und ich hätte im Boden versinken können, weil ich hatte in Mathematik mein ganzes Leben lang in der Schule immer nur sehr gut und natürlich weiß ich dann, wenn was um 100% billiger ist, dass es dann gratis ist irgendwie. Und sagen wollte ich natürlich, die Eurofighter waren um 100% teurer als die Gripen. Also sie waren doppelt so teuer wie die Gripen und haben mich einfach versprochen. Und habe das nicht auch im Interview gesagt, Herr Bundeskanzler, Sie wissen, ich habe mich versprochen, ich stelle meine Frage nochmal, die Eurofighter waren um 100% teurer als die Gripen, warum haben wir die Eurofighter genommen? Völlig egal, der hat mich einfach versenkt. Also das Interview war in dem Moment einfach vorbei, niemand hat mehr zugehört, was ich noch gefragt habe. Ich könnte heute noch weinen, wenn ich an die Geschichte denke. Ich war so stolz auf die Recherche und habe es einfach komplett versemmelt. Ja. Wahnsinnig ärgerlich, weiß außer mir niemand mehr. Ich weiß nicht, warum ich die Geschichte noch immer erzähle, statt sie endlich in Vergessenheit geraten zu lassen, aber furchtbar. Und das zweite Fehler war harmlos, aber ärgert mich trotzdem. Es hat mich einmal ein Politiker unmittelbar nach dem Interview, ist er aufgesprungen, also nächste Beitrag ist schon gelaufen, er ist aufgesprungen und statt sich einfach zu verabschieden und zu gehen.
Normal bleiben sie irgendwie sitzen und Anmoderation und so weiter.
Ja genau, die bleiben noch sitzen, bis der nächste Beitrag läuft und dann verabschieden wir uns und die gehen. Ja. Und der hat sich aber nicht verabschiedet, sondern hat begonnen mich anzubrüllen, weil er sich so wahnsinnig geärgert hat über das Interview und was das für eine wahnsinnige Schweinerei war und warum ich diese Frage gestellt habe. Und steht dort mit hochrotem Kopf und brüllt mich an. Und wir haben das angehört und fanden es irgendwie eigentlich amüsant. Und vor mir stehen 3 Kameras, wo Monitore drunter hängen, wo ich sehe, was jetzt für eine Geschichte läuft. Und drunter ist eine Uhr. Und die Uhr zeigt nicht die Tageszeit, sondern die Uhr läuft runter auf Null, damit ich weiß, wann ich wieder dran bin. Und ich lasse mich da von dem anbrüllen und schaue aus dem Augenwinkel auf die Uhr und habe dann einen Fehler gemacht, der mich bis heute ärgert, obwohl es 20 Jahre her ist. Habe nämlich gesagt, Herr Staatssekretär, der Beitrag ist gleich aus. Woraufhin der am Haken, am Absatz umdreht und immer noch brüllend quasi aus dem Studio läuft. Und ich ärgere mich seit 20 Jahren. Totaler Anfängerfehler. Heute würde ich aus dem Augenwinkel auf die Kamera und auf die Uhr schauen und würde mir denken, in 10 Sekunden ist der Beitrag aus. Das ist ja super. Er steht da und brüllt mich an. Und würde einfach hoffen, dass die Regie geistesgegenwärtig genug ist, am Ende des Beitrags nicht groß auf mich zu schneiden, sondern in die Studiototale zu gehen. Und man sieht einfach, wie der Politiker da steht und mich anbrüllt mit hochrotem Kopf, weil er meine Frage so unerhört fand. Es wäre bis heute ein YouTube-Schlager. Ich ärgere mich seit 20 Jahren, dass ich dem gesagt habe, dass der Beitrag gleich aus ist.
Was war denn so schlimm an der Frage oder welche Frage war das?
Bei der Frage war gar nichts schlimm, aber sie war tatsächlich schwer zu beantworten. Also die haben damals gemacht, war auch in dieser schwarz-blauen Koalition, eine Pensionsreform bei der Eisenbahn, die schon berechtigt war, aber wo sie letztlich den Eisenbahnern ihre nicht allzu hohen Pensionen irgendwie gekürzt haben. Und der Politiker hatte einen Anspruch auf 3 Politikerpensionen in der Gesamthöhe von, ich erfinde es jetzt, ich weiß es nicht mehr, 20 Jahre her, aber von 18.000 Euro oder so. Ja. Und da ist nichts gekürzt worden. Und ich habe ihn halt gefragt, wie erklären Sie einem Eisenbahner, dass Sie dem die Pension um 10-15% kürzen und von Ihren 18.000 Euro wird kein Cent gekürzt? Und da ist ihm halt keine vernünftige Antwort eingefallen, was ich verstehe, würde mir auch keine einfallen. Und er fand die Frage absolut unerhört. Ich finde die Frage bis heute völlig legitim.
Du moderierst jetzt seit über 20 Jahren die Zeit im Bild 2. Wie oft wird man denn da auf der Straße angesprochen und wie oft negativ?
Ich werde jeden Tag auf der Straße angesprochen und im Kaffeehaus. Irgendwie weiß man zwischen 1 und 3 Mal. Und es sind Gott sei Dank mehr als 99% davon positiv. Also ich bin im echten Leben in den 23 Jahren, die ich das moderiere, genau 3 Mal blöd angeredet worden. Und ich werde jeden Tag 3 Mal freundlich angeredet. Auf Social Media ist es umgekehrt. Also nicht umgekehrt, Gott sei Dank, kommt auch viel Freundliches. Aber auf Social Media kommt wahnsinnig viel Unfreundliches und auch in E-Mails. Aber im echten Leben sind die Leute total nett.
Was kriegt man denn da für E-Mails? Am häufigsten vielleicht, warum haben Sie schon wieder unterbrochen?
Oder? Das kommt extrem oft, aber es kommen auch irgendwie die absurdesten Beschimpfungen. Also ich habe eine ganze Sammlung in meinem Handy irgendwie quasi der schönsten Beschimpfungen.
Und wie fühlt man sich da, wenn man sowas bekommt?
Ich finde es meistens relativ amüsant oder schüttel den Kopf und denke mir, pff, Gott, wie fad ist Leuten eigentlich?
Und bringt man das dann zur Anzeige, wenn man so ein E-Mail bekommt?
Habe ich gemacht in den 23 Jahren... Also E-Mails habe ich überhaupt nie zur Anzeige gebracht, weil die kriege eh nur ich. Irgendwas sagen, aber wenn jemand auf Social Media vor einer größeren Öffentlichkeit mir unterstellt, ich weiß nicht, ich wäre korrupt oder ein Verbrecher oder keine Ahnung was, dann habe ich es 4 oder 5 Mal irgendwie angezeigt in den letzten 20 Jahren. Sind auch schon, also wenn das jemand macht, Herr Strache, der damalige Vizekanzler und FPÖ-Chef, hat mir mal vorgeworfen auf Social Media, ich würde Lügen verbreiten. Und zwar in einem ziemlich argen Facebook-Posting, das sich recht verbreitet hat. Und dem habe ich dann gesagt, irgendwie, also wenn Sie das nicht zurückziehen und sich öffentlich entschuldigen, dann werde ich Sie klagen. Und hätte er verloren, 100%ig, also wäre er dann vorbestraft gewesen wegen übler Nachrede. Das wollte er dann doch nicht und er hat das dann zurückgezogen, musste mir 10.000 Euro Entschädigung bezahlen. Die habe ich dann dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands gespendet, also der wichtigsten Forschungseinrichtung für Rechtsextremismus in Österreich. Und er musste in der Kronenzeitung ein halbseitiges Inserat bezahlen, wo er sich groß entschuldigt hat bei mir. Und geschrieben hat so was, ich habe Dr. Armin Wolf stets als höchst professionellen und korrekten Journalisten irgendwie kennengelernt und so. Das fand ich gut. Also der Text, den er in der Krone-Zeitung veröffentlicht hat, hatte ich geschrieben. Also fand ich gut. Und ich habe Herrn Havenecker mal geklagt habe ich auch gesagt, ich werde ihn klagen, der musste dann auch eine Entschädigung bezahlen, weil er mich beschimpft hatte und mir irgendwas Ungesetzliches unterstellt hatte. Und Herr Hafenecke wiederum hat mich geklagt vor 1 oder 2 Jahren, weil er was völlig Absurdes behauptet hat in einem ZIP2-Interview und ich gesagt habe, Herr Hafenecke, das ist eine Lüge. Und daraufhin hat er mich geklagt, weil ich ihm eine Lüge unterstellt habe und das wäre üble Nachrede und das hat er verloren.
Wie hat sich denn der Ton im Studio in den letzten 20 Jahren verändert? Jetzt gibt es Anzeigen, die man zu spüren hat, wenn man ein kritisches Interview führt. Und auch der Ton im Studio ist bekanntlich rauer geworden.
Der Ton im Studio ist schon ein bisschen rauer geworden. Allerdings war mein Studiogast in meiner zweiten ZIP 2 vor 23 Jahren, wirklich in der zweiten Sendung, die ich moderiert habe, war Jörg Haider, der damalige FPÖ-Chef. Und der war auch nicht zimperlich. Also der hat auch sehr häufig die Interviewer attackiert persönlich und angegriffen und ihnen ungute Dinge unterstellt. Also das gab es schon, aber es ist tatsächlich häufiger geworden. Im Gegensatz zur Zeit von Jörg Haider ist heute der ORF für die FPÖ quasi wie ein politischer Gegner. Also die FPÖ macht in jedem Wahlkampf und auch sonst zwischendurch tatsächlich Wahlkampf gegen den ORF fast mehr als gegen andere Parteien. Herr Hafenecker, der Generalsekretär und Mediensprecher, macht fast jeden Tag irgendeine Presseaussendung, in der er den ORF von oben bis unten anschüttet und beschimpft. Und das passiert zum Teil auch im Studio. Und das ist tatsächlich unangenehmer geworden.
Wann weißt du, wer denn ins Studio kommt? Ab wann kann man sich denn darauf vorbereiten?
Das ist unterschiedlich. Es gibt manche Studiogäste, die weiß man 2, 3 Tage vorher, weil das zum Beispiel irgendwelche wichtigen Termine sind, wo klar ist, da wird man den Gast einladen. Also es ist dann SPÖ-Parteitag irgendwann und am Tag danach werden wir versuchen, Herrn Babler ins Studio zu kriegen und das wird wohl schon vorher fixiert werden. Der pakistanische Premierminister ist dieser Tage in Österreich. Wir haben uns bemüht, ein Interview zu kriegen. Er hat es leider abgesagt gestern Abend. Aber wenn er gekommen wäre, dann hätte ich jetzt schon gewusst, dass er am kommenden Montag im Studio sein würde. Das ist aber der seltenere Fall. Der häufigere Fall ist, dass wir erst im Laufe des Tages besprechen, wen wir einladen wollen, zu welchem Thema. Dann sagen nicht alle Gäste gleich zu, weil manche sind nicht da, manche haben keine Zeit, manche wollen einfach nicht. Also sehr häufig weiß ich den Gast erst um 15 Uhr, manchmal auch erst um 17 Uhr. Gab auch schon Tage, wo wir erst um 18.30 Uhr einen Studiogast hatten.
Wer sieht denn davor die Fragen? Also wie funktioniert denn das, dass du deine Fragen erarbeitest? Sieht das davor dein Chef oder bespricht man sich dann noch kurz mit dem Politiker oder der Politikerin?
Niemand sieht meine Fragen. Also ich denke mir meine Fragen selber aus. Das ist der Hauptteil meines Jobs. Also das Zentrum der ZIP2 ist ja im Normalfall ein großes Interview, im Normalfall mit einem Politiker oder Politikerin oder mit Experten. Und mein Job ist es, mir diese Fragen auszudenken und mich darauf vorzubereiten. Die sieht niemand vorher. Das hat bei mir auch damit zu tun, dass ich das halt schon so lange mache. Als ich begonnen habe zu moderieren, habe ich natürlich damals mit dem Sendungsverantwortlichen oder mit Kollegen Fragen auch besprochen, ob sie das gut finden oder was sie machen würden. Es gibt auch heute manchmal Themen, wo ich mich nicht so gut auskenne, zum Beispiel Sport. Gelegentlich muss ich Sportler interviewen, mich interessiert Sport gar nicht, kenne mich nicht gut aus, da berate ich mich immer mit Kollegen, was sie interessieren würde. Und die Gäste sehen die Fragen nie. Also Politiker und Politikerinnen kommen ja ohnehin ins Studio im Normalfall nicht, um die Fragen zu beantworten, sondern weil es ein sehr, sehr großes Publikum von vielen hunderttausend Menschen gibt, vor dem sie gerne eine Wahlrede halten möchten. Und die kommen mit vorbereiteten Textbausteinen, ja, mit Messages, die sie auf jeden Fall drüber bringen würden. Und wenn sie jetzt die Fragen auch noch kennen würden, dann würden sie ja noch viel genauer ihre Textbausteine vorbereiten, damit sie halbwegs zu den Fragen passen, aber sie trotzdem ihre Messages drüber bringen. Und die Chance, hinter diese vorbereiteten Textbausteine zu kommen, wäre völlig weg. Also meine einzige Chance, ein interessantes Interview zu machen, ist ja, dass mir auch Fragen einfallen, die den Gast überraschen oder mit denen er nicht rechnet und wo er kein vorbereitetes Statement irgendwie darauf hat. Also das könnt ihr einen Fragebogen schicken.
Wie war denn das damals, die vielen Besucher zum Beispiel von Sebastian Kurz? Du sagst oft, das war besonders schwierig, weil er oft Aufzählungen oder Geschichten erzählt hat. Wie geht man denn damit um, wenn jemand gleich einmal beginnt mit, dazu muss man drei Sachen sagen?
Sebastian Kurz war tatsächlich extrem schwer zu interviewen. Er hat ein wirklich besonderes Talent für Fernsehinterviews, weil er extrem eloquent ist und ein sehr großes Talent dazu hat, interessante Geschichten zu erzählen. Und das Problem bei interessanten Geschichten ist, dass wenn dir jemand eine Geschichte richtig gut erzählt, dann willst du wissen, wie die Geschichte ausgeht, relativ egal, ob die Geschichte mit einer Frage zu tun hat oder nicht. Und das Problem bei Sebastian Kurz war, dass er auf praktisch jede kritische Frage mal als erstes gesagt hat, Herr Wolf, dazu muss man folgende drei Dinge sagen. Erstens, und da weißt du schon, das wird eine sehr, sehr lange Antwort. Ich habe meistens wenig Zeit in Interviews, ja, so 8 oder 10 Minuten, manchmal 12 Minuten. Und eine Antwort, wo jemand sagt, da muss man drei Dinge dazu sagen, die dauert 2, 3 Minuten. So viel Zeit gibt's an sich in einem Live-Interview in der ZIP2 nicht für eine Antwort. Ja. Das heißt, ich weiß schon bei diesem Satz, den muss ich jetzt unterbrechen. Also ich muss nach 1,5 Minuten muss ich ihn unterbrechen, weil ich habe mir ja Fragen vorbereitet, die ich mir ja gut überlegt habe, die ich ja stellen will. Ja. Ich kann ihn nicht das Interview kapern lassen und einfach eine Rede halten lassen im Studio. Gleichzeitig weiß ich, dass wenn ich ihn unterbreche, dass ich ganz, ganz viele, vor allem ältere Zuseher und Zuseherinnen verärgere, weil die das hassen, wenn man Gäste unterbricht, weil sie es unhöflich finden. Ja. Also dieses, muss man folgende drei Dinge sagen, ist schon schwierig. Und dann sagt er erstens und begann eine Geschichte einfach gut zu erzählen. Und die Geschichte hatte so am Rand mit meiner Frage zu tun, aber eigentlich ging es nur darum, die Message, die er drüber bringen wollte, auf jeden Fall drüber zu bringen. Aber das so gut erzählt, dass die durchschnittlichen Zuseher und Zuseherinnen dann trotzdem wissen wollten, wie diese Geschichte weitergeht, ja, weil er sie einfach gut erzählt hat. Und ich wusste, wenn ich ihn unterbreche, verärgere ich nicht nur die, die unterbrechen unhöflich finde, sondern auch alle anderen, die wissen wollen, wie die Geschichte ausgeht. Ja. Und das ist halt wirklich fatal, weil ich kann den Gast nicht das Studio kapern lassen. Weil sonst könnte ich ja einfach sagen, Herr Bundeskanzler, schön, dass Sie da sind, Sie haben jetzt 10 Minuten Sprechzeit, ich komme dann wieder. Ja, würden immer alle Politiker kommen, würde nie jemand absagen, aber ist ja nicht der Sinn der Sache. Das können die auf ihren Facebook-Seiten machen und auf ihren Instagram-Accounts. Die Idee eines ZIP2-Interviews ist ja, dass man Politiker und Politikerinnen kritisch interviewt und auch mit Gegenargumenten konfrontiert, mit Widerspruch konfrontiert, damit sie ihre Politik, die ja auf uns alle ganz, ganz praktische Auswirkungen im Leben hat, auch erklären müssen und argumentieren müssen und nicht nur einfach verkünden können.
Jemand, der diese Verkündung ganz besonders nutzen wollte, war Frank Stronach, damals Wirtschaftstätiger in Österreich vom Magna-Konzern. Der wollte im Studio ja bei dir seine Rede eigentlich vorlesen, einfach nur.
Ja, aber Frank Stronach war halt auch besonders skurril. Dazu muss man wissen, also jüngere Menschen können sich ja nicht mehr erinnern. Frank Stronach ist heute über 90 und damals war er schon über 80. Und der war ein Österreicher, der als junger Bursche nach Kanada ausgewandert ist, dort sehr reich geworden ist mit einer riesigen Autoteilefabrik, mit Magna, Milliardär. Und der dann mit 80 beschlossen hat, er kommt zurück nach Österreich und wird Politiker. Und er hat sein ganzes Leben in Kanada verbracht und viel, viel, viel mehr Englisch als Deutsch geredet in seinem Leben. Und er sprach so einen englisch-deutschen Kauderwelsch und ist halt als kleiner Werkzeugmacher-Lehrling ausgewandert in den 50er Jahren und als Milliardär zurückgekommen und hatte schon so ein Selbstbewusstsein. Also er weiß wirklich, wie es geht. Und im Gegensatz zu diesen ganzen verschlafenen, beamteten Österreichern hat er einen Milliardenkonzern aufgebaut und er ist der Einzige, der weiß, wie man Arbeitsplätze schafft und wie Wirtschaft funktioniert. Und überhaupt in seinem riesigen Betrieb mussten sich alle nach ihm richten, weil er halt der Eigentümer, der Chef war. Und er kam ins Studio und ist, glaube ich, in seinem Leben noch nie kritisch interviewt worden vorher und hat sich hingesetzt und gesagt, er möchte jetzt eine 4-minütige Erklärung verlesen. Und ich gesagt, Herr Stronach, wir haben Sie zum Interview eingeladen. Das geht nicht. Er sagt, ja doch, die Redaktion hat ihm das versprochen. Das hat Ihnen die Redaktion ganz sicher nicht versprochen. Also doch, das hat die Redaktion seinem Pressesprecher versprochen. Und dann kann man sich heute noch auf YouTube anschauen. Es hat wirklich viele 100.000 Views. War lange das meistgesehene Interview in der, auf ORF On. Und dann streiten wir 4 Minuten lang darüber, ob er 4 Minuten was vorlesen darf, bis ich dann sage, Herr Stronach, wenn Sie mir jetzt keine Frage stellen lassen, dann beenden wir das jetzt hier, weil das hat keinen Sinn. Und dann ließ er mich doch noch Fragen stellen. Er hat keine einzige Frage irgendwie sinnvoll beantwortet. Es ist ein Interview wie ein Verkehrsunfall. Also es ist wirklich, du kannst nicht wegschauen. Es ist in einem Ausmaß skurril. Das Faszinierende daran war, und darum ist es eines von ganz, ganz wenigen Interviews, die ich, wenn ich sie nochmal machen könnte, nicht anders machen würde, dass das auf der einen Seite das Interview völlig misslungen ist, weil ich habe auf keine einzige Frage eine sinnvolle Antwort gekriegt. Und auf der anderen Seite hast du in 12 Minuten ein perfektes Porträt von Frank Stronach gekriegt. Also er war ja dann kurz in der Politik, hat eine Partei gegründet, die kam ins Parlament und er war dann auch ein paar Monate selber im Parlament. Und es hat sich herausgestellt, Frank Stronach ist genau so, wie er in diesen 12 Minuten war. Also da kam sonst nichts mehr, ja. Und mehr kann ein Interview eigentlich nicht leisten. Also wenn du in 12 Minuten einen Menschen zu 100% so darstellen kannst, wie er ist und kennenlernst, mehr kannst du von einem Interview nicht verlangen. Ja? Und insofern ist es so interessant, weil es eigentlich als Interview völlig gescheitert ist, weil auf keine Frage eine sinnvolle Antwort. Und auf der anderen Seite ist es ein großartiges Porträt von Frank Stronach geworden.
Was macht denn ein gutes ZIP2-Interview aus? Kann das jeder führen?
Das kann im Prinzip jeder führen. Also wenn man es, so wie im Prinzip auch jeder Klavier spielen kann, wenn er es halt lernt. Also,
das heißt, man muss es lernen auch. Es reicht naja, nicht es ist, einfach nur drinnen sitzen
es ist ein
und
Handwerk.
Fragen stellen.
Es ist ein Handwerk und es hat einen Grund, warum nicht sehr viele Menschen Live-Interviews im Fernsehen machen und nicht sehr viele Menschen weiß nicht, Klavierkonzerte geben. Also das ist ein Handwerk, das man lernen muss. Ein gutes Interview macht letztlich aus, dass man in kurzer Zeit von Leuten, die alle geschult und rhetorisch sehr begabt sind, dass man über die mehr weiß danach, als man vorher gewusst hat, dass man was erfahren hat, was man nicht erfahren hätte ohne dieses Interview und dass man über das Thema des Interviews mehr weiß als vorher und dass es im Idealfall nicht langweilig war.
Es gibt eine lustige Geschichte von einem Ausbildungsprogramm innerhalb des ORFs, wo junge Journalistinnen und Journalisten Jörg Haider interviewen durften. Wie war denn das damals? Hat da irgendjemand Jörg Haider, den damaligen FPÖ-Chef, knacken können?
Das war insofern relativ lustig, weil Jörg Haider war ja ein unglaublich umstrittener Politiker, also ähnlich wie Herbert Kickl heute, nur es war viel ungewohnter noch damals, weil Jörg Haider eben der erste populistische Politiker in Österreich war und auch eigentlich in ganz Europa der erfolgreichste rechtspopulistische Politiker. Extrem eloquent, sehr charismatisch und extrem umstritten eben. Und ich habe damals mit einem Kollegen, der jetzt schon in Pension ist, Robert Stoppacher, fantastischer Radiojournalist, Interviewseminare für neue ORF-Kolleginnen und Kollegen gegeben. Und das war dann immer so, wir haben 3 Tage gedauert und am ersten Tag haben wir jemanden eingeladen, der sehr leicht zu interviewen ist, um das mal irgendwie auszuprobieren. Und jeder durfte den interviewen und dann haben wir die Interviews besprochen. Und am zweiten Tag kam jemand, der schon ein bisschen schwieriger ist, also ein durchschnittlicher Nationalratsabgeordneter oder so, der jetzt nicht extrem problematisch zu interviewen ist. Und am dritten Tag haben wir immer versucht, jemanden einzuladen, der richtig schwer ist. Und einmal haben wir eben Jörg Haider eingeladen, der von all diesen 12 jungen Kolleginnen und Kollegen interviewt worden ist. Und das Lustige war, die 12 sehr lauter junge, total engagierte, politisch wache ORF-Kolleginnen und Kollegen haben dem Robert Stoppacher und mir 3 Tage lang erklärt, wie sie uns zeigen werden, wie man Jörg Haider wirklich interviewt, weil alle Fassaden, also Jörg Haider war wirklich unfassbar schwer zu interviewen, er war extrem unangenehm, hat die ganze Zeit die Interviewer attackiert, hat das aber sehr geschickt gemacht, hat die ganze Zeit Dinge behauptet, die man ihm nicht beweisen konnte, aber auch nicht widerlegen konnte, irgendwas während des Interviews, wirklich griffige Geschichte, wahnsinnig schwer zu interviewen, und die haben uns eben erklärt, sie werden uns zeigen, wie das geht. Ja. Robert Stoppacher und ich haben uns 3 Tage lang angeschmunzelt in den Pausen und gewusst, wird eher nicht so sein. Und tatsächlich kam Jörg Haider, wurde 12-mal interviewt, je 4 Minuten lang, war für den Piece of Cake. Also der ist da durchgewandert wie ein warmes Messer durch die Butter. Also natürlich hat niemand Jörg Haider geknackt, wäre auch völlig unerwartet gewesen, wenn jemand, der einen Beruf gerade anfängt, den professionellsten Interviewer, also Interviewgebenden des Landes knackt im Interview. Das war der total erwartbare Teil. Was wirklich interessant war, wir haben die Gäste dann immer gebeten, dann noch eine Zeit, eine halbe Stunde da zu bleiben und mit den jungen Kollegen darüber zu diskutieren, wie sie sich eigentlich selber vorbereiten auf Interviews, wie sie mit Journalisten und Journalistinnen umgehen, wie sie Medien so erleben. Als Off-the-Record-Gespräch, muss man vielleicht kurz erklären. Also es gibt im Journalismus quasi 2 Arten von Gesprächen. Es gibt ein On-the-Record-Gespräch, das ist das, was wir gerade führen, irgendwie das Interview. Das Interview wird gefilmt und kann so gesendet werden oder könnte abgeschrieben und gedruckt werden in einer Zeitung. Ist on the record, also quasi im öffentlichen Protokoll. Und es gibt off-the-record-Gespräche, also Gespräche, die man im Hintergrund führt, um Informationen zu kriegen, die man aber nicht so veröffentlichen darf, jedenfalls nicht mit der Quelle.
Um den Hintergrund zu kennen,
warum etwas wirklich so ist. Genau, die Idee von off-the-record-Gesprächen ist natürlich, dass Menschen off-the-record häufig offener sind, mehr erzählen aus einer Partei, aus einer Sitzung, irgendwo Dinge, die sie eigentlich nicht erzählen sollten oder nicht erzählen dürften, die sie nie vor einer Kamera erzählen würden, aber die sie halt erzählen, damit man sie besser versteht.
Wo man die Quelle nachher auch schützt und nicht genau, sagt, einfach.
Genau, darum ist es off the record, man darf nicht sagen, der und der hat mir das erzählt. Das heißt, die Idee war, wir reden danach mit den Gästen off the record, damit die ein bisschen irgendwie halt aus dem Politikbetrieb erzählen, auch wie sie sich vorbereiten und mit Journalisten umgehen. Und das hat Jörg Haider auch gemacht und hat eine Dreiviertelstunde mit den 12 jungen Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Und das war total faszinierend zuzuschauen. Also der war ja quasi als Rechtsextremer und als Nazi-Versteher und so wirklich total umstritten. Ja? Und die haben uns alle erklärt, also wie sie den Faschisten da entblättern werden, irgendwie vor uns. Also wie der mit diesem Publikum gespielt hat. Er hat ein unglaubliches Talent dafür gehabt, sich auf verschiedene Publika einzustellen. Er hat im Bierzelt die ärgsten Reden gehalten mit den ärgsten Sprüchen und hat vor SS-Veteranen irgendwie geredet und die gelobt für ihre Charakterstärke. Und dann gleichzeitig saß er vor 12, 20-Jährigen oder Anfang 20-Jährigen, die ihm extrem kritisch gegenüber saßen und hat die charmiert und irgendwie bezaubert und der ist weggegangen und dann saßen die 12 jungen, aufrechten Antifaschisten da und der ist ja gar nicht so schlimm. Also, das war schon interessant. Der hat schon auch recht, irgendwas mit Film. Und ich habe sowas in meiner wirklich sehr langen journalistischen Laufbahn vorher und nachher nie wieder gesehen, wie jemand in 45 Minuten ein kleines Publikum derart umdreht. Das war wirklich faszinierend anzuschauen.
Wer in die ZIP 2 überhaupt kommt, das hat sich verändert. Du hast veröffentlicht, dass in den letzten Jahren ihr über 50 Mal Herbert Kickl eingeladen habt ins Studio, aber er nicht gekommen ist. Das heißt, das hat sich auch verändert, dass weniger Leute oder die Leute, die man gerne interviewen würde, nicht mehr ins Studio kommen?
Na, es kommen ja Gott sei Dank schon immer noch sehr, sehr viele Leute. Aber was sich tatsächlich verändert hat, ist, Politiker und Politikerinnen mussten de facto früher kommen, weil sie ja darauf angewiesen sind, ein Publikum zu erreichen. Politiker und Politikerinnen wollen gewählt werden, dazu müssen sie mit möglichst vielen Menschen reden und sie davon überzeugen, sie zu wählen. Und das geht natürlich im Fernsehen sehr einfach, weil man mit einem Interview mehrere hunderttausend Menschen erreicht. Und es gab früher keine andere Möglichkeit, mehrere hunderttausend Menschen auf einmal zu erreichen. Deswegen kamen alle immer. Heute haben Politiker und Politikerinnen Social Media, niemand mehr als die FPÖ, die sehr früh da investiert hat und sehr früh sich ihre eigenen Kanäle aufgebaut hat. Und sie können heute viele hunderttausend Menschen auch einfach ihre eigenen Kanäle erreichen, wo es keine kritischen Fragen gibt. Da wird Herr Kickl von einem Parteiangestellten oder einer Pressesprecherin interviewt, die logischerweise keine kritische Frage an Herrn Kickl stellt, sondern ihn nur fragt, warum er eigentlich so super ist und warum er unbedingt die FPÖ wählen soll. Also geht er lieber dahin oder in Medien, die mit der FPÖ quasi befreundet sind. Also so rechte und rechtsextreme Parteimedien, die es halt online gibt. Und kommt nur mehr sehr, sehr selten zu uns. Aber es gibt auch Leute, die kamen nie. Also Wir haben René Benko in den letzten, diesen Bauunternehmer, der diese Milliardeninsolvenz jetzt hingelegt hat, die größte Insolvenz in der Geschichte Österreichs, den haben wir, seit er bekannt geworden ist, hunderte Male eingeladen. Er ist nie gekommen. Wir haben Dietrich Mateschitz, den Gründer von Red Bull, der lange der reichste Mann Österreichs war, aber dutzende Male eingeladen über 20 Jahre hinweg. Er ist nie gekommen. Es sind vor allem Manager, die müssen eben nicht gewählt werden und müssen kein Publikum erreichen. Der Chef von Novomatic, von diesem Glücksspielkonzern, sehr umstritten, sehr, sehr reicher Mann, hat mit diesem Glücksspielkonzern viele Milliarden verdient, haben wir immer wieder eingeladen, hat überhaupt in seinem Leben noch nie ein Interview gegeben. Es gibt 2 oder 3 Fotos von ihm und ich glaube, das jüngste ist 20 Jahre alt.
Also es macht einen Unterschied, ob man eben einen gewählten Politiker einlegt oder einen Manager. Ist denn ein Konzept, dass man sagt, zum Beispiel ihr habt zu Neujahr oder über die Jahreswende gesagt, ihr interviewt die Parteispitzen der nationalvertretenden Parteien, dass man sagt, man interviewt nur Herbert Kickl und nimmt nicht Herrn Hafenecker stattdessen?
Könnte man auch machen, haben wir natürlich diskutiert. Das Problem wäre, dann gibt es halt überhaupt keinen FPÖ-Politiker mehr, dem man kritische Fragen stellt, sondern die treten halt dann nur mehr in ihren eigenen Medien auf, wo sie nicht kritisch befragt werden. Und die Entscheidung war dann letztlich zu sagen, wir möchten schon ab und zu auch einem FPÖ-Politiker kritische Fragen stellen und wenn es nicht Herbert Kickl ist, ist halt der Generalsekretär. Also wir würden jetzt nicht nehmen irgendeinen Hinterbänkler oder irgendeinen Gemeinderat von irgendwo, aber es muss schon ein führender Vertreter sein. Aber es war tatsächlich eine Diskussion, weil natürlich hätten wir lieber den Parteichef interviewt, so wie von den anderen Parteien auch.
Jetzt heißt es oft im Studio bei dir, dass es doch eine oft konfrontative Situation ist, dass man da nicht ausreden darf, nicht alles erzählen darf, was man vielleicht gerne würde. Verstehst du das, dass das Politiker manchmal kritisch sehen, dass man nicht das sagen kann, nicht die ganzen Hintergründe dazu erzählen darf, weil man unterbrochen wird?
Nein, das verstehe ich eigentlich nicht, weil wir laden ja Profi-Politiker und Politikerinnen ins Studio ein. Das sind ja keine Anfänger, das ist die Leute, die kennen ja die Sendung und die wissen, wozu sie eingeladen werden und wir laden eben keine Menschen einem Wahlreden zu halten. Dazu braucht es uns nicht. Also Wahlreden kann man wirklich jederzeit heute auf seinem Instagram-Account veröffentlichen, wenn man das möchte. Sondern das ZIP2-Interview hat die Idee, dass wir Menschen eben auch kritisch befragen. Vielleicht muss ich das mal erklären, warum wir das machen. Ich glaube, dass der größte Irrtum, den vor allem junge Leute, den viele Menschen, aber vor allem junge Leute über Politik haben, ist ja, dass Politik sie nichts angehen würde. Und kaum etwas kann falscher sein. Niemand außer unseren Eltern hat einen größeren Einfluss auf unser Leben als Politiker und Politikerinnen. Ich meine, die machen die Regeln, welche Schulen es gibt, welche Fächer in den Schulen unterrichtet werden, ob Lateinstunden gekürzt werden oder nicht gekürzt werden, ob man in Mathematik maturieren muss oder nicht maturieren muss, ob es eine Zentralmatura gibt oder nicht, welche Lehrberufe es gibt oder nicht, in welchem Alter man einen Führerschein machen darf, für welche Fahrzeuge, welche Drogen man konsumieren darf oder nicht konsumieren darf, wann man Alkohol trinken darf, wie viel Steuern irgendwie man bezahlt, wie viel Pension man bekommt, welches Tempo man auf der Straße fahren darf und. Hunderte Dinge, die wir im Laufe des Tages machen, die Regeln dafür machen Politiker und Politikerinnen. Und das Tolle an Österreich ist und an ganz wenigen anderen Ländern in der Welt ist, wir können uns die selber aussuchen. Wir können entscheiden, welche Politiker und Politikerinnen diese Regeln für uns machen. Und das geht nur in Demokratien. Und auf der Welt gibt es 200 Länder und nicht mal annähernd die Hälfte davon sind Demokratien. Österreich ist eine davon. Wir können uns die aussuchen. Und zwar alle paar Jahre bei Wahlen. Und jetzt sollten wir bei dieser Wahl, die eine wirklich wichtige Entscheidung ist, nicht nur hingehen, sondern auch hoffentlich nach halbwegs intelligenten Kriterien entscheiden, wen wir wählen. So, und jetzt kann man vor der Wahl natürlich hunderte Seiten an Parteiprogrammen lesen und zu zig Wahlveranstaltungen gehen. Super interessant, machen nur wenige Menschen. Die Idee von kritischen Interviews ist und von ZIP2-Interviews ist, dass wir Politiker, die normalerweise ihre Pläne und Entscheidungen einfach verkünden, bei Reden, bei Pressekonferenzen, im Parlament, auf ihren Social-Media-Accounts, dass wir die auch mit Kritik konfrontieren und sagen, dass sie aber ihre Kritiker sagen, der Plan hat den und den und den und den Nachteil. Was sagen Sie dazu? Ja? Und gibt es da nicht das und das Problem, wenn wir das machen? Oder wo nehmen wir das Geld her irgendwie dafür, um das zu machen? Damit die Leute ihre Entscheidungen, die für uns alle Konsequenzen haben, nicht nur verkünden können, sondern sie auch erklären und argumentieren müssen. Und im Idealfall sitzt man dann als Publikum nachher vor dem Interview und sagt sie, ich kenne mich jetzt besser aus. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Der konnte gegen alle Einwände was Interessantes sagen und konnte das alles widerlegen und begründen. Oder man sitzt das zu sehr davor. Am Ende denkt sich, na hoppla, das ist aber möglicherweise keine so gute Idee. Also das hat auf den ersten Blick gut geklungen, aber das hat ja den und den und den Nachteil und das konnte er alles nicht erklären. Und ich kenne mich danach besser aus und kann bei der nächsten Wahl qualifizierter entscheiden, ist es eine Partei, die gute Ideen hat oder sind die Ideen möglicherweise doch nicht irgendwie so gut. Und deswegen machen wir das.
Verstehst du es trotzdem, dass manche sagen, das ZIP2-Interview ist doch mehr Entertainment als reine Informationsquelle?
Na, wenn es Entertainment wäre, würde ich wirklich völlig andere Fragen stellen. Also so sehr interessieren sich Menschen dann nicht für die Details der Innenpolitik. Irgendwas sagen, dass wenn ich Entertainment machen würde, dann würde ich die Leute irgendwas sagen, mehr nach ihren Hobbys fragen, nach ihren Liebschaften irgendwas sagen und nach ihren Suchtproblemen oder weiß nicht, ob sie schon Drogen genommen haben oder andere Dinge. Das, glaube ich, wäre vom Entertainment-Faktor besser.
Das hast du schon auch mal gestellt, zum Beispiel dem Dominik Vlasny.
Ja, aber nur, weil er Bundespräsident werden wollte und auf seiner Facebook-Seite diverse Drogenpropaganda veröffentlicht hatte und bei eigentlich vom Bundespräsidenten, dem obersten Hüter der österreichischen Verfassung, möglicherweise erwarten könnte, dass er sich an österreichische Gesetze hält und man jedenfalls fragen kann, finden Sie nicht, dass das so ist?
Ein Thema, was unter jungen Leuten oder allgemein in der Bevölkerung bezogen auf den ORF auch sehr groß aufkommt, ist das Thema Haushaltsabgabe. Verstehst du das, dass junge Leute, wenn sie gerade ausgezogen sind, in eine Wohnung umziehen, vielleicht nebenbei studieren, jetzt nicht besonders viel Geld haben, dass da 15,30 Euro im Monat doch viel Geld ist?
Ich verstehe es grundsätzlich, muss aber schon dazu sagen, also jemand, der wirklich nicht viel Geld hat, zahlt auch keine Haushaltsabgabe. Ne? Da kann man sich befreien lassen. Und ansonsten verstehe ich den Ärger im ersten Moment, weil halt der Zahlschein daherkommt oder man das irgendwie bezahlen muss. Wenn man kurz drüber nachdenkt, ist es dann eigentlich wieder nicht so schlimm. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, ich will das nicht zahlen, weil ich konsumiere nichts vom ORF. Und wenn man dann wirklich ganz genau nachfragt, stimmt das wirklich? Also du schaust dir nie die Hahnenkammabfahrt irgendwie an. Du drehst nie im Auto Ö3 auf oder hörst dir zumindest den Verkehrsfunk an. Du schaust nie auf ORF on. Du hast dir noch nie ein Video auf YouTube angeschaut. Du hast noch nie die ZIP auf Instagram oder TikTok irgendwie gesehen. Da bleiben nimmer sehr viele Leute übrig. Also wir können das ja erforschen, unsere Medienforschung macht das. Und der ORF erreicht jeden Tag 85% der Bevölkerung in Österreich. Und wir erreichen über das Jahr hin gerechnet 95% der Bevölkerung. Also die allermeisten Menschen konsumieren den ORF. Im Normalfall kommt man nicht auf die Idee, dass man etwas konsumieren kann, ohne dafür zu bezahlen. Ja? Also die Leute, die den ORF konsumieren, also wenn du eine Tageszeitung lesen willst oder ein Magazin lesen willst, musst du es auch kaufen in der Trafik oder abonnieren, das schenkt dir im Normalfall niemand. Und das, was dir geschenkt wird, ist im Normalfall nicht sehr gescheit. So, jetzt gibt es tatsächlich Leute, die wirklich nichts vom ORF konsumieren. Die gibt's ja. Es sind nicht viele, aber die gibt's ja. Und die sagen, warum soll ich das bezahlen? Und das ist ein Argument, das ich verstehe. Gleichzeitig ist es halt so, dass wir so Dinge haben wie Theater oder Museen oder Bibliotheken oder Schwimmbäder oder Schulen oder Spitäler, die manche von uns nie brauchen, weil sie noch nie in ihrem Leben im Spital waren oder weil sie halt irgendwie jetzt nie mehr in die Schule gehen und keine Schulkinder haben oder in ihrem Leben noch nie im Theater waren und nie in ein Museum gehen wollen. Und trotzdem müssen wir sie alle gemeinsam bezahlen, nur halt über unsere Steuern, die wir bezahlen. Ja, weil die halt werden halt aus dem Bundesbudget finanziert, weil sie sich am Markt alleine nicht finanzieren könnten. Würde das Burgtheater nur leben müssen von den Eintrittspreisen, würde es das Burgtheater nicht geben. Das kann man nicht finanzdeckend, das kann man nicht kostendeckend betreiben. Es geht einfach nicht. Es würde keine Bibliotheken geben, es würde keine Museen geben. Die müssen wir öffentlich finanzieren, weil wir mal beschlossen haben als Gesellschaft, das sind Dinge, die wir haben wollen. Ja? Und ich glaube, dass in einer Zeit, in der Fake News und Desinformation und Propaganda so ein riesiges Problem ist, und seriöse Medien so riesige ökonomische Schwierigkeiten haben, ein öffentlicher Rundfunk noch viel wichtiger ist, als er früher war. Aber irgendjemand muss den finanzieren. Und jetzt könnte man sagen, wir finanzieren den ORF so wie das Burgtheater, nämlich aus dem Staatsbudget. Dann würde es niemand merken. Es würde trotzdem jeder bezahlen, aber man würde es nicht merken, weil wenn du dir eine Wurstsemmel kaufst im Geschäft, bezahlst du Mehrwertsteuer und die geht ins Bundesbudget und daraus wird das Burgtheater finanziert. Und du merkst nicht, dass es ans Burgtheater geht. So könnte man auch den ORF finanzieren. Das große Problem ist, der Politik und der Regierung ist völlig egal, was das Burgtheater für Stücke spielt und welche Schauspieler in den Stücken auftreten. Der Politik ist aber nicht egal, wie der ORF über Politik berichtet und ob wir jetzt in der ZIP 2 zum Beispiel mehr oder weniger kritische Fragen stellen. Und die Gefahr wäre extrem groß, wenn der ORF aus dem Budget finanziert wird, dass der ORF-Chef jedes Jahr zum Finanzminister gehen muss oder zum Bundeskanzler und sagen, wir brauchen bitte für nächstes Jahr wieder Geld. Und der Bundeskanzler oder der Finanzminister dann sagt, ja, verstehen wir eh, aber weiß nicht, wenn der Wolf oder der Tür oder die Margit Laufer oder die Marie-Claire Zimmermann in der ZIP2 ein bisschen weniger blöde Fragen stellen, dann könnte es ein bisschen mehr sein. Oder wenn die so weitermachen und wenn ihr nicht in der ZIP1 mehr darüber berichtet, was wir für tolle Regierung sind, dann müssen wir leider nächstes Jahr 20% sparen. Irgendwie. Und die Gefahr ist so groß, dass die Politik da Einfluss nehmen würde auf den ORF bei der Finanzierung, dass es eine super Idee ist, es nicht aus dem Budget zu finanzieren, sondern über eine eigene Gebühr. Das Problem dabei ist, dass man die Gebühr halt merkt. Wenn wir den ORF aus dem Budget finanzieren würden, dann würden auch die Studenten, die trotzdem für die Wurstzimmer Umsatzsteuer zahlen, nicht merken, dass sie den ORF finanzieren. Sie würden aber genauso finanzieren. Ja? Und darum ist die Gebühr schon eine gute Idee. Es sind 50 Cent am Tag. Also ich verstehe, dass 15,30 für Studierende Geld ist. Ja? Studierende zahlen im Normalfall keine Haushaltsabgabe. Ich würde sagen, aber es sind 50 Cent am Tag. Ja? Eine Kronenzeitung kostet, glaube ich, 2 Euro am Tag. Ja? Und man kriegt bei uns 4 Fernsehprogramme, 12 Radioprogramme, das größte Online-Angebot des Landes, die TV-Thek. Wir haben mit weitem Abstand die größten Social-Media-Angebote. Also wir liefern am Tag hunderte Stunden Programm. Nicht alles davon gefällt jedem. Ist auch nicht die Idee. Die Idee ist nur, finde ich so viel jeden Tag im Radio, im Fernsehen, online beim ORF, dass es 50 Cent am Tag wert ist. Und ich glaube, das findet man.
Jetzt ist es so, dass der Journalismus weltweit in der Krise ist. Es gibt Zeitungen, die Stellen abbauen, Journalistinnen und Journalisten rausschmeißen. Und auch in der Zeitung Bild oder im ORF sind die Quoten etwas herabgegangen nach der Covid-Zeit. Merkt man, dass in jetzigen Zeiten auch vielleicht nicht mehr das so große Interesse am linearen Fernsehen ist? Oder woran liegt das, dass die Quote etwas zurückgegangen ist?
Na, das sind mehrere Dinge. Also erstens die Zeit im Bild, die um 19.30 Uhr, die ZIP 1 hat 1,1 Millionen Zuseher nach wie vor. Die Zeit im Bild 2 hatte im letzten Jahr im Schnitt 505.000. Das war tatsächlich während Covid deutlich mehr. Da waren es ein Jahr lang sogar knapp 800.000. Das hatte damit zu tun, dass am Beginn von Corona war Ausgangssperre. Also es gab keine, wir durften nicht raus, es gab keine Theater, keine Kinos, die Lokale waren alle zu. Die Leute konnten nichts anderes tun am Abend als Fernsehen oder hätten ein Buch lesen können oder sich mit ihrem Mann oder ihrer Frau irgendwie oder ihrem Partner unterhalten können. Aber viele haben halt ferngeschaut, auch weil das Informationsbedürfnis groß war. Das heißt, die Quoten während Corona waren absolut untypisch hoch. Alle Medien oder alle seriösen Medien hatten gigantische Zuwächse während Corona, die völlig unnormal waren. Das heißt, wir sind jetzt einfach auf dem Stand, der vor Corona war. Der ist nicht ungewöhnlich. Die Zeit im Bild 2 hat jetzt gleich viele Zuseher wie vor 25 Jahren. Das ist fantastisch. Es gibt ganz wenige Medien, die gleich viel Publikum haben wie vor 25 Jahren. Die Kronenzeitung, glaube ich, hat ein bisschen mehr als die Hälfte. News hat, glaube ich, ein Drittel von vor 25 Jahren. Warum ist das so? Weil wir eine gigantische Konkurrenz durch das Internet bekommen haben. Das ist für heute junge Menschen, die 15 sind oder 20 oder 25, nichts, über das sie nachdenken, weil das Internet für sie immer schon da war. Aber das Internet gibt es noch nicht so lange. Das gibt es erst seit Mitte der 90er Jahre und es ist für Medien erst wirklich so seit 20 Jahren ungefähr wichtig. Aber in den 80er und 90er Jahren gab es kein Internet und es gab auch kein Privatfernsehen in Österreich. Es gab nur ORF 1 und ORF 2. Wenn man Fernsehen wollte, musste man um 19.30 Uhr die Zeit im Bild 1 anschauen. Die war auf beiden Kanälen durchgeschaltet, so wie heute. Und es gab kein anderes Fernsehen in Österreich. Es gab kein Internet. Logischerweise haben damals mehr Menschen um 19:30 die Zeit im Bild 1 geschaut als heute, nämlich ungefähr 2,5 Millionen Ende der 80er Jahre. Aber die Medienlandschaft hat sich einfach unendlich verändert. Das Medienangebot hat sich vertausendfacht seither. Jeder von euch, der einen Fernseher zu Hause hat mit einem Kabelanschluss oder Satellitenanschluss, hat allein hunderte Fernsehkanäle zur Verfügung. Und auf YouTube gibt es, ich weiß nicht wie viele, hunderte Millionen Videos. Ja, und was es sonst noch an Online-Angeboten gibt. Also die Medienlandschaft ist einfach überhaupt nicht vergleichbar mit der vor 30 Jahren.
Ich hätte dazu noch eine Frage aus Innsbruck von der Natalia.
Hallo, ich bin die Natalia. Ich gehe in die Handelsakademie Innsbruck, in den Justzweig. Ich bin 17 und meine Frage wäre, wie sich politischer Journalismus durch Social Media verändert hat, also ins Positive oder ins Negative?
Er hat sich total verändert und mir fällt wenig Positives ein, irgendwie dazu. Er hat sich zum Ende deswegen verändert, weil sich Politiker und Politikerinnen heute seriösem Journalismus entziehen können, weil sie über Social Media einfach ganz allein die Öffentlichkeit erreichen können. Sie müssen nicht mehr durch Medien gehen. Und das heißt, sie müssen sich auch nicht mehr kritischen Fragen stellen, sondern sie können einfach Propaganda und Wahlreden im Internet machen und damit ein Publikum erreichen. Und ich glaube, das ist in Summe kein großer Fortschritt, weil es eben bedeutet, dass sich manche Politiker kritischen Fragen völlig entziehen. Und dazu kommt, ganz praktisch gesehen, für mich ist es ein Nachteil, weil ich habe ja ein paar Stunden nur Zeit im Normalfall, um mich vorzubereiten auf Gäste. Und ich versuche alles zu lesen, was die zu dem Thema, zu dem sie eingeladen sind, je öffentlich gesagt haben. Und jetzt muss ich auch noch so unendlich viel mehr Dinge mir auf Social Media anschauen. Also was haben sie auf Insta dazu gesagt, was haben sie auf TikTok gemacht, was haben sie auf Facebook gepostet. Und da ich mir ein Video ja auf Insta nur in der Zeit anschauen kann, die es dauert, also kann man ja dummerweise nicht wesentlich schneller anschauen, während ich wahnsinnig schnell lesen kann, was die in Zeitungsinterviews gesagt haben, kostet mich das so wahnsinnig viel Zeit. Also das ist furchtbar. Also ich mache heute den gleichen Job wie vor 20 Jahren, aber meine Vorbereitung ist viel, viel, viel aufwendiger und viel stressiger geworden durch Social Media.
Du hast vor 3 Jahren einmal in einem Podcast mit der Zeit gesagt, dass du kein Problem hättest, wenn man Social Media verbieten würde. Würdest du das heute noch so sehen?
Ja, ich würde es heute noch mehr so sehen. Ich war ein ganz großer Fan von Social Media, wie es begonnen hat, war auch relativ früh dran in Österreich mit Twitter, hatte viele Jahre den mit Abstand größten Twitter-Account in Österreich, habe dort wahnsinnig viel Zeit verbracht, habe das ganz, ganz toll gefunden, habe extrem viel gelernt. Glaube immer noch, dass Social Media fantastische Sachen kann. Ich glaube aber, dass es in Summe die Nachteile viel größer sind. Also ich glaube wirklich, dass Social Media den politischen Diskurs, die Diskussion, die Art, wie wir miteinander reden, über Politik, aber auch allgemein total kaputt gemacht hat. Total kaputt gemacht hat. Und ich weiß schon, dass Verbote grundsätzlich eine bisschen hilflose Aktion immer sind. Aber ich glaube, dass tatsächlich diese Idee, Social Media erst ab einem gewissen Alter zu erlauben, die Debatte, die wir gerade haben, dass die vernünftig ist, weil die Grundidee von Social Media so fantastisch ist, aber es ist dadurch völlig pervertiert worden, dass die großen Plattformen halt ihre Algorithmen einfach so ausgerichtet haben, dass es nur darum geht, Leute möglichst lange auf der Plattform zu halten, und man ist halt draufgekommen, dass Leute umso länger drauf bleiben, je mehr sie Dinge dort sehen, die sie aufregen, die sie empören, über die sie sich extrem erregen können, wo sie dann irgendwie kommentieren und irgendwie streiten, und es hat dazu geführt, dass die Debatte über Politik wirklich total versaut ist. Also es ist, Leute tun sich nur mehr gegenseitig, was zu sagen, anschütten, beleidigen, irgendwie die ärgsten Sachen irgendwas unterstellen. Es geht zu wie am Heumarkt beim Schlammcatchen. Und das tut, glaube ich, der Politik nicht gut. Und dass Politik und Politikerinnen ein derart schlechtes Image haben, die jede Umfrage zeigen, hat total wesentlich damit zu tun, wie in Social Media darüber geredet wird und was dort an Propaganda und Fake News verbreitet wird. Nur um ein schon ganz altes, aber banales Beispiel zu sagen, als 2015 diese große Flüchtlingswelle war, wo in einem Jahr 100.000 Leute über die Grenze gekommen sind, hat sich ganz schnell verbreitet auf Social Media, die Caritas würde jedem Flüchtling, der nach Österreich kommt, ein neues iPhone schenken. Was natürlich eine totale Lüge war, völlig absurde Erfindung. Und es hat sich millionenfach verbreitet auf Social Media, und die Caritas musste Anzeigen schalten, reihenweise, um zu sagen, das stimmt nicht, es ist einfach nicht wahr, es ist irgendwas gelogen. Und die haben diese völlig absurde Erfindung nicht aus der Welt gebracht. Und heute glauben das irgendwie noch Leute. Ja. Und das ging halt früher einfach nicht. Also das konnte diesen Unsinn konnte jemand auf der Straße jemandem erzählen, und vielleicht hat er jemand gefunden, der es geglaubt hat. Aber wie vielen Menschen kannst du ein dummes Gerücht erzählen, wenn du sehr fleißig bist? Ich weiß nicht, vielleicht ein paar hundert. Ja. Aber auf Social Media verbreitet sich das innerhalb von ein paar Stunden an Millionen. Also ich glaube, in Summe hat Social Media die Welt nicht besser gemacht. Leider, weil es konnte tolle Dinge machen. Me Too, Black Lives Matter, also sehr fantastische Dinge passiert.
Jetzt ist der ORF auch auf Social Media präsent, hauptsächlich über die seinen Bildkanäle. Da wird auch manchmal etwas verkürzt halt auf Social Media versucht, es so knapp wie möglich zu erklären. Ist das auch ein Problem? Sollte der Öffentlich-Rechtliche auch sich auf ein unter Anführungszeichen doch etwas boulevardischeres Niveau herunterlassen?
Also darüber rede ich sehr gern, weil von allen Dingen, die ich in meinem Berufsleben gemacht habe, bin ich eigentlich auf nichts so stolz, wie dass ich die Social-Media-Redaktion der Zeit im Bild aufgebaut habe. Also ich habe die gegründet und die Leute gesucht, die das machen und habe die Kanäle aufgebaut und bin wirklich stolz darauf, weil ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ich bin, wie wir gerade besprochen haben, extrem skeptisch, was Social-Media betrifft, mittlerweile nur. Es sind halt 80% der Bevölkerung dort und fast alle jungen Leute kriegen ihre Informationen auf Social Media. Und wenn wir das nur Propagandisten und Leute, die was verkaufen wollen und die Fake News verbreiten, überlassen, das ist ja total furchtbar. Also solange Millionen Menschen ihre Informationen auf Social Media kriegen, muss es dort auch seriöse Informationen geben. Und gerade weil der ORF ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist und gerade weil wir aus Gebühren finanziert werden und dort kein Geld verdienen müssen, Gott sei Dank, haben wir, glaube ich, eine ganz große Verpflichtung, dort seriöse Informationen bereitzustellen. Jetzt könnten wir dort natürlich auch anderthalbstündige Dokumentationen veröffentlichen, die würden halt nur nicht funktionieren. Das heißt, logischerweise sind die Infos, die wir auf dem ZIP-TikTok-Kanal machen, an die Nutzungsgewohnheiten von TikTok angepasst. Aber die sind natürlich total seriös. Also ich hoffe nicht, dass wir Dinge dort irgendwie sehr verkürzt machen, das sollte nicht sein, sondern das machen exzellente junge Journalistinnen und Journalisten. Natürlich wird jedes Video abgenommen, irgendwie auch von einem Chef oder Chefin vom Dienst. Und wir versuchen dort, unter den Bedingungen, die Social Media haben und wie diese genützt werden, seriöse und verlässliche Informationen bereitzustellen. Und ich halte das für elementar wichtig und bin total stolz darauf, dass wir 3 Millionen Menschen, irgendwie 3 Millionen Follower haben auf den diversen ZIP-Accounts.
Jetzt gibt es da dennoch auch im ORF eine Debatte darüber, ob man solche Kanäle noch bespielen soll, angesichts dessen, dass man eben damit nichts verdient und dann im Endeffekt ja auch einen Content für US-Firmen produziert, die damit Geld verdienen und dann folgedessen auch die Anzeigen von heimischen Unternehmen wegnehmen, von heimischen Zeitungen.
Diese Diskussion gab es vor 10 Jahren. Irgendwie und deswegen war das sehr schwierig, das alles zu etablieren, aber ich glaube, diese Diskussion haben wir damals irgendwie gewonnen. Also die Argumente stimmen natürlich alle, nur mein Gegenargument war immer, die jungen Leute in Österreich wären sowieso auf Social Media und die Anzeigen wären auch auf Social Media. Niemand hat sich wegen der Zeit im Bild seinen TikTok-Account irgendwie geholt und niemand ist wegen der Zeit im Bild eigens auf Instagram gegangen und wäre sonst nicht dort, sondern die Leute sind alle schon dort und wir müssen denen verlässliche Infos liefern. Und ja, wir verdienen kein Geld damit. Wir verdienen übrigens auch wenig Geld mit Dokumentationen auf ORF3 oder so, aber dafür gibt es ja eben die ORF-Gebühr.
Jetzt hätte ich noch für dich ganz kurz 10 Entweder-Oder-Fragen, sind nicht zu kompliziert. Lieber Außenpolitik oder Innenpolitik?
Beides.
Radio oder Fernsehen?
Emotional, Radio, intellektuell, weil es einfach sehr viel mehr Menschen konsumieren und ich Journalist bin, um Menschen zu erreichen, Fernsehen.
Wien oder Tirol?
Wien.
Gendern oder nicht gendern?
Gendern. Total klar gendern. Ich verstehe die Debatte nicht. Ich verstehe die Debatte nicht. Es gibt kaum ein Thema, das so viele Menschen emotionalisiert und es ist mir ein totales Rätsel, warum mich Politiker und Politikerin sagen muss, was total mühsam und umständlich ist, warum ich nicht einfach PolitikerInnen sagen kann. Wem tut's weh? Ich verstehe es nicht. Aber es tut total vielen Menschen weh. Also sage ich total mühsam Politiker und PolitikerInnen. Ich finde, was nimmer geht, ist einfach nur zu sagen Politiker und Ärzte und Schüler und Lehrer. Irgendwie, weil wir können nicht 50% der Bevölkerung sprachlich ignorieren. Es geht einfach nicht. Ich verstehe es nicht.
Wäre so ein Wort wie Bürgermeisterkandidat, nicht etwas schwierig, BürgerInnen, Kandidatin?
Ja, man kann es auch verblödeln, wenn man es unbedingt verblödeln will. Aber wozu? Irgendwie BürgermeisterkandidatInnen, versteht auch jeder. Wo ist das Problem?
Offline oder online?
Offline oder online, ich würde sagen, ist ein bisschen so, wie wenn man vor 50 Jahren gefragt hätte oder vor 100 Jahren mit Strom oder ohne Strom. Also, aber wenn ich mich entspannen will, offline.
Studium oder nicht Studium?
Die Frage verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Also ich glaube nicht, dass Menschen, die studiert haben, bessere Menschen sind, aber jeder, wie er es interessant findet.
X oder Facebook?
Also X gar nicht mehr und Facebook habe ich noch.
Moderation oder Interview?
Auf jeden Fall Interview.
Das haben wir schon. Dann hätte ich von der Hack in Innsbruck noch eine Frage von der Lina für dich.
Mein Name ist Leon Viertel, ich besuche ebenfalls die Handelsakademie in Innsbruck und bin 17 Jahre alt und ich mir die Frage überlegt, wie die Idee zum Podcast der Professor und der Wolf entstanden ist und was sie gemeinsam mit ihrem Partner motiviert hat, es dann umzusetzen.
Viele kennen dich doch durch den Podcast mit Peter Filzmaier doch am meisten.
Ja, das ist super, wenn das so ist. Der ist entstanden bei der letzten Bundespräsidentenwahl 2022. Da sind ja einige doch ein bisschen seltsame Kandidaten angetreten, die die absurdesten Dinge versprochen haben von, sie werden die Russland-Sanktionen beenden, sie werden die Inflation bekämpfen und sonstige Dinge, lauter Sachen, auf die der Bundespräsident überhaupt keinen Einfluss hat. Und ich habe mir damals gedacht, dass man sollte vielleicht mal erklären vor der Wahl und vor allem auch jungen Menschen, wozu der Bundespräsident da ist, wozu gibt es denn, was hat er für Kompetenzen, welche Kompetenzen hat er nicht und vielleicht ein bisschen ausführlicher, als das in einem ZIP2-Interview geht und habe damals den Peter Filzmaier angerufen und habe gesagt, wollen wir eine Sonderfolge vom ZIP2-Podcast machen, wo wir das erklären. Und er war sofort dabei. Und als ich dann drüber nachgedacht habe, das könnte man doch eigentlich nicht nur über den Bundespräsidenten machen, sondern überhaupt mal über das politische System in Österreich. Wir berichten jeden Tag in der Zeit im Bild oder überhaupt in Medien über so viele Begriffe. Ein Gesetz ist gerade in der Begutachtung. Ja? Obwohl 99% der Menschen überhaupt keine Ahnung haben, was dieser Satz bedeutet. Ein Gesetz ist in der Begutachtung. Ja? Und erklären wir das einfach mal. Und dann haben wir gemacht 8 Folgen. Eine der Bundespräsident, dann was macht die Regierung? Was genau macht das Parlament? Warum hat Österreich 9 Bundesländer? Also wie funktioniert Föderalismus? Politik und Medien? Also wir haben insgesamt 8 Folgen gemacht, so je so 30 bis 40 Minuten. Und das Schöne war, dass die Kollegen von FM4 in ihrem Studio Kameras, so wie du irgendwie hier, lauter kleine Kameras stehen haben und dass wir das auch als Video-Podcast, den wir damals gemacht haben. Und das hat sich dann als so populär und erfolgreich herausgestellt, dass wir seither versuchen, so alle 2-3 Monate eine Folge auch zu einem aktuellen Thema zu machen. Also wir haben dann die Wahlen in den USA gemacht, wenn Landtagswahlen sind, machen wir eine neue Folge, wenn Nationalratswahlen sind, zur Regierungsbildung. Wir machen jetzt in ein paar Tagen, nehmen wir eine neue Folge auf zum Thema, was ist eigentlich ein Untersuchungsausschuss und wie funktioniert der? Wir wollen mal im Sommer eine Folge machen, wie funktionieren eigentlich Meinungsumfragen? Einfach, damit man mal Politik ganz grundsätzlich und sehr verständlich erklärt und damit man dann die täglichen Nachrichten besser versteht.
Jetzt ein Thema, was den Journalismus oder allgemein das 21. Jahrhundert besonders prägt, ist das Thema künstliche Intelligenz. Du hast vor ein paar Jahren einmal gesagt, dass diese Meldungen, die in der ZIP2 vorkommen, dass das eigentlich auch die künstliche Intelligenz übernehmen könnte. Warum ist das jetzt noch nicht so?
Das ist eine gute Frage, warum das noch nicht so ist. Technisch würde es irgendwie schon gehen. Ich glaube, es gibt zum Teil noch ein bisschen Skepsis, es zu machen. Ich bin ziemlich sicher, dass es in 1-2 Jahren so sein wird. Ich glaube nicht, dass die künstliche Intelligenz Journalismus machen kann oder Journalismus ersetzen wird, aber sie kann gewisse Dinge vereinfachen oder Routine-Dinge irgendwie schneller machen, die hoffentlich dann nicht dazu führen, dass man Menschen abschafft, sondern dass die Menschen was Sinnvolleres machen. Aus allen Nachrichten des Tages 5 Kurzmeldungen a 15 Sekunden zu formulieren und zu bebildern, ist keine wahnsinnig anspruchsvolle journalistische Arbeit. Das kann man tatsächlich automatisieren. Es gibt ganz viele journalistische Dinge, die man nicht automatisieren kann. Die KI wird nie hinausgehen und eine Reportage machen können und sich Dinge anschauen und mit Leuten reden und Eindrücke haben, wie etwas ist, Stimmungen irgendwas einfangen. Sie wird nie Informanten treffen, sie wird nie Politiker und Politikerinnen auf Hintergrundgespräche treffen, um dann Einschätzungen abzugeben, sondern die künstliche Intelligenz kann wahnsinnig effizient und schnell Dinge verarbeiten, die schon da sind. Das kann sie aber super. Ja? Nur der wirklich spannende Teil des Journalismus ist ja, Dinge herauszufinden, die nicht schon da sind und die man nicht schon weiß und die nicht schon öffentlich sind und die man in die KI einspeisen kann. So, und diesen Teil wird die KI nie machen, aber ich glaube, man kann Dinge automatisieren. Also, was total banal ist, was wir zum Beispiel jetzt schon verwenden, ist, dass wir alle, wenn wir Interviews machen, die wir danach bearbeiten und kürzen müssen, wir lassen uns von der KI ein Transkript des Interviews machen. Das ist in einer Minute da, auch von einem einstündigen Interview, und es ist nicht sehr viel einfacher, ein Interview zu bearbeiten, wenn du vor dir es schriftlich hast und dir nicht die Stunde, Sekunde für Sekunde irgendwie erst durchhören musst.
Wie viel darf denn KI im Journalismus oder wie viel soll es dürfen?
Es gibt bei uns total klare Regulatorien, die sehr streng sind eben. Und das oberste Kriterium ist immer, dass bevor etwas vor das Publikum geht, also gesendet wird, muss immer ein Mensch drüber schauen. Und das finde ich auch total vernünftig, auch angesichts dessen, was die KI noch immer an Fehlern macht. Also probier mal, egal mit welchem KI-Programm, das zu fragen, gib mir aus jedem österreichischen Bundesland die Ergebnisse der letzten Landtagswahl. Keine KI schafft das fehlerlos. Es ist mir ein Rätsel, warum nicht, aber es geht noch immer nicht. Eine völlig, völlig banale Frage, die sozusagen jeder, was er halbwegs literate 15-Jährige mit ein bisschen Zeitaufwand erledigen kann, schafft die KI nicht fehlerlos. Also es muss immer ein Mensch irgendwie drüber schauen, aber ich glaube, dass man einfach totale Routine-Dinge kann man einfach automatisieren.
Am Ende der ZIP 2 hast du in manchen Fällen ein Kostüm an, eine kurze Hose, leerst dir Wasser über den Kopf. Ist das ein bisschen ein Element der ZIP 2, dass das doch lockere ist als die Zahlenbild 1?
Das habe ich mir ein bisschen abgeschaut, wie ich moderieren begonnen habe, vom Robert Hochner, der ja fast 20 Jahre lang unfassbar gut die ZIP 2 moderiert hat, bis er leider viel, viel zu früh mit 56 gestorben ist. Und ich war noch ein paar Jahre der Chef vom Dienst oder einer der Chefs vom Dienst vom Robert Hochner. Und der Robert hat manchmal die ZIP 2 mit einer lustigen Schlussbemerkung beendet. Und ich habe das quasi ein bisschen ausgebaut. Der Tarek Leitner, mein ZIP 1-Kollege, nennt das den gespielten Witz. Also dass es manchmal nicht nur eine erzählte Geschichte ist, sondern dass ich manchmal eine lustige Berücksichtigung aufsetzt oder ein Kostüm aufsetzt oder irgendwas mache oder ich bin schon am Tisch gelegen, wie Blanking halt irgendwie in war. Und die Idee ist, wir berichten eine halbe Stunde lang über schwierige, oft auch irgendwie ein bisschen deprimierende Themen, über komplexe Themen. Es ist keine Unterhaltungssendung, es ist eben nicht Entertainment, sondern eher schwierig und quasi zum Schluss als Belohnung, damit man nicht auch deprimiert, was dann vom Ukraine-Krieg bis Gaza irgendwas ins Bett geht, gibt es was zum Schmunzeln, wenn sich was anbietet. Also ich mache es nicht jeden Tag, weil ich will nicht zwangsweise immer hinten was Lustiges erzählen müssen. Erstens, manchmal bietet sich einfach nichts an, manchmal wäre es auch geschmacklos nach der 8. Femizid in dem Land und danach macht man keinen Scherz. Ja, irgendwie. Und es gibt auch nicht an jedem Tag irgendwas, was mir einfällt. Aber wenn mir was einfällt, irgendwie, dann mache ich es so quasi als Belohnung dafür, dass man sich eine halbe Stunde lang eine gescheite Nachrichtensendung angeschaut hat.
Was steht denn immer auf den Zetteln drauf?
Stehen die Moderationstexte, die ich in die Kamera sage. Die brauche ich an sich nicht vom Zettel, weil die lese ich vom Teleprompter. Also es läuft vor der Kamera, läuft der Text quasi über die Kamera aus dem Redaktionssystem drüber. Nur das ist halt ein Computersystem und das kann ausfallen. Und wenn das da ist, ich kann ja die Texte nicht auswendig, wäre eine absurde Zeitverschwendung, diese Texte alle auswendig zu lernen vor der Sendung. Wir sind ja auch keine Schauspieler, sondern da liegt der Text einfach als Reserve da, damit man es zur Not vom Zettel lesen kann, wenn der Prompter ausfällt.
Wir leben in einer Welt voller multipler Krisen. Viele junge Menschen sind da doch deprimiert der Zukunft gegenüber. Was würdest du diesen Menschen sagen?
Da würde ich jungen Leuten sagen, wenn ihr uns irgendwie hier zuschaut bei dem Podcast, dann habt ihr ziemlich sicher in der Geburtslotterie zumindest schon 5er mit Zusatzzahl irgendwie gemacht. Ihr seid in einem der reichsten Gebiete der Welt auf die Welt gekommen. Habt nichts dazu getan, das ist einfach ein Zufall. Ich würde sagen, ihr lebt in einer Demokratie, in der Leute, die die Regierung kritisieren, nicht eingesperrt werden. Niemand muss verhungern in diesem Land. Es gibt ein tolles Sozialsystem, es gibt ein tolles Gesundheitssystem, es gibt ein tolles Schulsystem. Alles kann man besser machen. Ja? Manches war auch schon besser. Alles kann man besser machen. Aber grundsätzlich ist es mal super und wir leben in einem der sichersten und reichsten und wohlhabendsten Länder in der ganzen Welt. Wir haben alle nichts dafür getan, sondern wir sind hier einfach irgendwie geboren. Ein pures Glück. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr super. Und auch wenn die Zeiten gerade irgendwie schwierig sind und wir uns manche Dinge nicht hätten vorstellen können, ich war USA-Korrespondent irgendwann mit Mitte 20, ich hätte mir nie vorstellen können, dass die wichtigste Demokratie der Welt innerhalb von ein paar Monaten zu einer Autokratie umgebaut wird von einem Präsidenten, der sich an überhaupt keine Regeln hält. Irgendwie, ja? Furchtbar. Ja? Gaza-Krieg, furchtbar. Ukraine-Krieg, furchtbar. Aber es ist nicht so, dass die Welt früher so viel besser war. Niemand von uns würde mit jemandem tauschen wollen, der vor 100 Jahren gelebt hat oder gar der vor 300 Jahren gelebt hat oder der vor 500 Jahren gelebt hat. Wir leben immer noch in der besten aller Zeiten, in der besten aller Welten irgendwie. Und das Leben ist oft mühsam und es ist besonders mühsam, wenn man krank ist oder wenn man gerade arbeitslos geworden ist oder gerade keinen Job findet oder eine persönliche Krise hat. Aber es ist wirklich viel besser, all das zu erleben, hier, wo wir leben, als in vielen anderen Gegenden auf der Welt. Und das ist ein ganz, ganz großes Glück. Und ich glaube, an das muss man ab und zu denken. Und dann kann man versuchen, aus der Situation, in der man ist, möglichst das Beste irgendwie zu machen. Und wenn man es selber nicht schafft, was manchmal auch nicht geht, sich Hilfe zu holen. Und wir leben auch in einem Land, in dem es für die allermeisten Situationen Hilfe gibt. Und das ist ein ganz großes Glück und man soll sich nicht schämen, Hilfe irgendwie anzunehmen. Das ist toll, dass wir das haben. Und wir leben wirklich in einer der besten aller möglichen Welten.
Danke vielmals.
Danke für die Einladung.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Unser nächster Gast im Podcast ist dann Barbara Blaha, die Gründerin des arbeitnehmernahen Momentum-Instituts.